Gudi, ihr Bob und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Der Siggi.
Cowboy, 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 Schorle. Cowboy, 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 Schorle.
Abonniert den Kanal, abonniert.
Tobi,
ja,
wir laufen wieder.
Endlich.
Zum letzten Mal in diesem Jahr.
Das stimmt, ja.
War das ein Reim?
Ich weiß nicht, du bist der Rapper. Ich
doch, zum letzten Mal. So, wie geht's dir?
Ich bin ein bisschen geschafft.
Ja.
Mir ist kalt.
Okay.
Aber ansonsten geht's mir sehr gut.
Ja gut, die Heizung hier bei Sie ist noch nicht geklärt, dass sie nicht so gut sind.
Nö.
Aber dir geht's gut sonst.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht müde?
Nö. Ich habe keine Zeit im Moment müde zu sein.
Aber.
Ja.
Abgesehen davon, dass das die letzte Sendung in diesem Jahr ist, plus eigentlich wird das die Weihnachtssendung,
ja,
die einen Tag vor Weihnachten ausgestrahlt wird, ne?
Ja, stimmt.
Ja, genau. Also wenn ihr jetzt zuhört, sind wir einen Tag vor Weihnachten. Dann geht's rund. Und wir haben es geschafft, endlich wieder eine Dame zu Besuch zu haben.
Ja, und ich freue mich sehr.
Ja, ich auch. Hat ein bisschen gedauert. Können wir gleich kurz drüber sprechen. Aber die Tülay ist hier. Tülay habe ich gut ausgesprochen.
Tülay, genau.
Tülay, Entschuldigung, Tülay.
Tülay.
In Verbindung mit, du hast gerade gesagt, du hast eine Agentur, die heißt Das Konzept.
Mhm.
Das ist die Agentur, ne?
Mhm.
Und du bist aber auch mit iCandy.
Genau, ich bin die Gründerin von iCandy Frankfurt.
Mhm. Geil. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf.
Habe ich schon erwähnt, dass du eine wunderschöne Mikrofonstimme hast?
Wenn du sie ausreden lassen würdest, dann würde man es vielleicht auch hören.
Dankeschön.
Ja, bitte, gerne. Ja, schön, dass du da bist.
Danke.
Wir hatten ja schon ein, zwei Termine, die wir leider krankheitsbedingt absagen mussten. Aber ey,
passiert halt.
Ja.
Ich war ein bisschen krank, aber war auch sehr traurig, dass ich nicht kommen konnte vorher.
Ja.
Und aber jetzt endlich.
Und dadurch hast du dich automatisch nominiert quasi für die Weihnachtsshow.
Yeah, check out.
Weihnachtsshow auch.
Spezielles, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich find's gut.
Ja, und du hast aber was vergessen, weil
was?
Die Tülay ist auch Sängerin.
Ja, würden wir jetzt gleich drauf kommen.
Ja, aber das war noch immer ein Teil der Vorstellung.
Okay, stimmt. Und Sängerin.
Weil das wichtig ist.
Und Sängerin und Singer-Songwriter.
Deswegen diese wunderbare Mikrofonstimme. Ich habe es ja so ein bisschen damit eingeleitet.
Oh, ja, sehr gut.
Yes.
Versteckt.
So, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist, weil wir haben ja schon ein bisschen Kontakt gehabt und ich muss auch erstmal vorne wegschicken. Das war sehr angenehm. Es hat wirklich das Schreiben und es hat schon im Vorfeld Spaß gemacht und die Freude auf den heutigen Abend geschürt. Und dementsprechend freue ich mich auf unser Gespräch.
Ja.
Und freue mich auch, dass du da bist. Weil wir haben uns ja, vielleicht fangen wir so mal an, weil wir haben uns ja schon mal getroffen im Nordwestzentrum im Rahmen einer iCandy Frankfurt Veranstaltung, mhm, war das. Das war der Auftritt von Cäsar, der auch schon hier war. Da war ich mit meiner Family in der Nordi, haben wir gesagt, heute Abend gehen wir mal dahin und gucken uns mal den Auftritt an. Und da haben wir ja schon mal uns kurz unterhalten. Und das ist ja auch so ein Teil, was ich sehr beeindruckend fand, weil im Vorfeld schon, das war glaube ich im Frühling gewesen, wo ihr das ganze Nordwestzentrum eingenommen habt,
ja,
mit eurer Kunst.
Ja, genau.
Und das fand ich sehr beeindruckend, weil man muss ja sagen, Nordwestzentrum ist ja auch nicht so klein. Ja? Und der Pop-Up-Store hinten war die eine Sache, aber ihr habt ja auch praktisch das ganze Nordwestzentrum verschönert mit vielen Stellen, mit Kunst und so weiter. Und ich fand das eine richtig große Nummer. Also,
Dankeschön.
Da wollte ich auch nochmal nachfragen, vielleicht so als Einstieg, bevor wir vielleicht dazu kommen, was iCandy eigentlich ist. Aber diese Nummer im Nordwestzentrum, wie stellt man denn sowas auf die Beine? Also so eine große, also. Und ihr seid ja jetzt immer noch sehr vertreten, ne? Ich sag mal so, gefühlt ist jeder leere Laden ist ein Showroom von eurer Kunst.
iCandy Frankfurt, ja. Das war eigentlich eine witzige Geschichte, weil ich war mit iCandy Frankfurt ja bei der Fashion Week, auf der Frankfurt Fashion Lounge. Und da habe ich ja auch eine Show zusammengestellt. Da war Cesar auch im Übrigen dabei und Linda Rocco und Kay und die Georgia. Und noch, wir waren insgesamt 30 Künstler. Und da hatte ich dann so die Idee, habe gesagt, okay, wie kann man auf, sage ich mal, bei einer Fashion-Geschichte, bei, auf einer Runway-Show was machen? Und habe dann wie eine Art Musical zusammengestellt, aber wirklich von Frankfurter Künstlern, habe das zusammengeschnitten, die ganzen Playbacks, und hatte dann da die Idee, dass wir Canvas bemalen, und wir haben ja auch Fashion Designer bei iCandy Frankfurt, und die Nedi von Nikia hat dann so wirklich aus diesen Canvas Klamotten gemacht. Und dann haben wir eine Modenschau gemacht aus diesen bemalten Canvas. Und da sind ganz abgefahrene Sachen entstanden.
Ganz kurz, was sind Canvas?
Canvas sind Leinwände.
Ah, okay.
Und die gibt es auch als Meterware. Die haben wir dann als Meterware gekauft. Ja. Mhm. Und haben, die Künstler haben die dann bemalt. Und da waren 30 Künstler dabei, die mitgemacht haben. Und dann habe ich diese Show zusammengestellt. Und da haben halt auch mehrere Sänger mitgemacht, und dann sind wir da mit 30 Leuten aufgetreten. Das war so der Auftakt. Dann war das auch in ein paar Zeitungen drin und. Und dann rief mich das Nordwestzentrum an. Und, okay. Ja, und zwar die Pina Keffel, das ist die, die das ganze Marketing dort macht. Und die Pina und ich kennen uns aus unserer Schulzeit. Ah, okay. Sie beobachtet schon jahrelang, was ich immer mache. Und das war dann so der Auftakt. Da hat sie angerufen und hat gesagt, wir müssen unbedingt was zusammen machen. Und das war dann die Idee im Nordwestzentrum. Ich habe gesagt, ich würde gerne die größte Ausstellung machen. Ihr habt das größte Einkaufscenter in Deutschland, muss man ja sagen, mit einer Bühne. Und es sind ja fast 100.000 Quadratmeter, glaube ich, dort. Ne? Und da möchte ich gern was Abgefahrenes machen, weil sie hat gesagt, ja, wir eröffnen immer den Frühling mit, ne, mit den ganzen Gärtnern, die machen da was ganz Besonderes. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich fände es dann echt abgefahren, wenn wir irgendwas entwickeln. Dann haben wir gemeinsam was entwickelt. Und die Idee war, dass wir unter dem Thema Frühling oder Frühlingserwachen, dass ich die Künstler, die dabei sind, darum bitte, wir nehmen Modepuppen, diese Schaufensterpuppen, und die bemalen die unter dem, unter der Bitte, was fällt euch ein zum Thema Frühling mit diesen Puppen. Aha. Es war für die Künstler auch mal was anderes, weil die immer auf Leinwände malen natürlich, und für die war so eine Schaufensterpuppe was total Abgefahrenes, Neues teilweise. Und das Schöne war, dass wir mit den Gärtnern dann zusammenarbeiten durften, also alle haben angefangen, das zu machen, und dann habe ich die Bilder, auch wenn die Puppen so dreiviertel halb fertig waren, der Pina gesendet, die hat es den Gärtnern gegeben, und die sind nach Holland gefahren und haben extra Blumen pro Puppe, Farben und Deko eingekauft, und haben dann wirklich 18 Installationen gemacht im ganzen Center. Mhm. Und du musstest dann durchs ganze Center auch laufen, um das überall zu sehen. Und dann hatten wir einen Monat lang halt eben auch den Store, diese Pop-Up-Galerie, und haben jede Woche andere Künstler ausgestellt, und das war der Auftakt mit der Zusammenarbeit auch mit dem Nordwestzentrum. Und das ist immer sehr, sehr schön, weil unheimlich viele Leute auch dorthin kommen, extra dafür, die auch lange nicht mehr dort waren oder vielleicht auch noch nie im Nordwestzentrum waren, und so haben wir die Möglichkeit, uns zu präsentieren. Menschen können schauen, was machen die Künstler gemeinsam, weil das ist ja auch, da kommen wir ja vielleicht später nochmal dazu, das ist ja das Ding, dass dieses sei ein Teil der Kunst, dass die Menschen, die da draußen sind und nichts mit Kunst zu tun haben, auch ein Teil eben von Kunstwerken etc. werden können. Und das andere ist, dass aber auch Künstler sich vernetzen für solche Projekte, und das versuche ich immer so ein bisschen anzuschieben. Und jetzt gibt es im März 23 auch, wir werden auch den Frühling wieder beginnen mit einem neuen Thema und machen das dann quasi weiter.
Auch dort im Zentrum?
Auch dort, ja.
Cool.
weil ich finde, das hat es schon, das waren so Farbtupfer und das ist eigentlich zu wenig gesagt, weil man hat es einfach gemerkt. Also man ist da durchgegangen und es war halt, ich meine, es gibt immer irgendwas, was dort ausgestellt wird oder so, aber es war einfach so, es war überall etwas, wo man halt auch mal stehen geblieben ist und geguckt hat, finde ich. Also das war nicht nur, also ich kenne auch das mit den Gärtnern vorher, das war immer ganz schön und dann stand da vielleicht dann noch ein Hase drin oder sowas. Das war, ne, das war halt
Frühjahrsdeko,
ja, so, ne, Ostern und so. Also das war auch nett, so, aber das war nochmal eine andere, ein ganz anderes Level, fand ich. Und dann in dem Pop-Up-Store, der da hinten um die Ecke, beim Decathlon um die Ecke ist, ne, oder war, zu dem Zeitpunkt, da war ich ja tatsächlich auch, da bin ich sonntags ins Nordwestzentrum gefahren, mit meinem Großen vorm Fußballspiel. Und weil wir damals einen anderen Gast für uns gewinnen wollten, das war der Olli Optik, und der hat dort auch ausgestellt. Und da habe ich ihn tatsächlich das erste Mal mit ihm gesprochen und kurze Geschichte, aber dann bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, hier, weil er mich auch, er hatte auch immer was zu tun gehabt, und dann habe ich gemeint, ja, ich bin vom Termin-Inkasso von Sigis Bar, habe ich gesagt. Und dann guckt er mich so an, so erstmal so völlig erschreckt, weil wir auch einen Moment gewartet haben. Und er war immer im Gespräch, wir haben nicht gestört. Verstanden. In der Zeit haben wir, ja genau, wir haben uns die ganze Zeit, also wir waren im Laden, haben uns die ganze Kunst angeguckt. Ja. Und er hat mich auch schon die ganze Zeit gesehen, aber ich habe immer gewartet, weil er im Gespräch immer war mit jemandem. Und dann habe ich halt, als er mal kein Gespräch hatte, habe ich mir dann geschnappt und dann hat er geguckt. Und dann war das so der Auftakt mit ihm, und dann hat es ja dann auch geklappt. Aber da hat er ausgestellt, auch richtig groß mit den Leinwänden. Aber ich fand auch diese Vielfalt, ne? Also man war in einem Laden drin, also zu dem Zeitpunkt, als er ausgestellt hat mit seinen Frankfurt-Bildern, und dann waren Bilder von Frauengesichtern, glaube ich, waren zu dem Zeitpunkt. Und dann auf der anderen Seite waren dann noch jetzt verbessere mich bitte, aber so eine Art so Bilder, aber so eine Art Reliefs. Also die waren nicht nur auf der Leinwand, sondern die kamen auch so ein bisschen raus und so. Also ich finde auch die Vielfalt der Kunst, die dort zu sehen war, die fand ich auch schön, weil halt, wenn man nicht sagt, wenn man, ich sag mal so bösartig, aber wenn man nicht so kunstinteressiert ist oder so dahinterher ist, dann fehlen einem oft die Bezugspunkte, um das mal zu erleben oder mal zu sehen, oder vielleicht kommt man im Alltag auch nicht dazu, aber da hat man sich halt wirklich Zeit genommen, auch mal zu gucken und halt auch so verschiedene Sachen zu sehen und zu sagen, wow, wie hat er denn das gemacht oder so. Also ich, bei dem einen Bild musste ich dann die ganze Zeit gucken und meinem Sohn erklären, ja, ich weiß es auch nicht, wie er es gemacht hat, aber wie gesagt, so verschiedene Sachen zu sehen und auch wirklich diese Qualität zu sehen. Also wenn man vor so einem Bild steht und sagt, okay, das hat jemand mit seinen Händen gemalt. Also es hat auf jeden Fall mich als Zielgruppe erreicht.
Ich glaube, das ist auch immer so das Ding. Oft wissen wir ja gar nicht, was gibt es für Künstler in Frankfurt. Ne? Also ja. Man kennt einfach die entweder in den Charts sind oder halt die man halt öfter mal gesehen hat, weil die halt präsenter sind. Aber die Wahrheit liegt ja, ich sage immer, unter der Spitze des Eisbergs. Ne? Ja, also es gibt so Hunderte, Tausende von Künstlern, die wir alle gar nicht kennen. Und man muss auch selber sich zugestehen, wir kennen auch immer nur die gleichen Leute. Ne? Mhm. Und jetzt durch diese Künstlerplattform ist es auch für die Künstler sogar so, dass sie sagen, wow, wo warst du denn vorher? Ja, ich war halt immer da. Aber ne, so. Und die lernen sich halt kennen. Und ich mache natürlich auch so Netzwerkveranstaltung, wo die sich dann wirklich alle live kennenlernen, und auch genau solche Aktionen, dass ich sage, okay, wir haben hier eine Galerie, die können wir jetzt bespielen, und dann nehmen wir nicht einen Künstler, dann nehmen wir drei oder vier Künstler rein, und das ist im Auftritt viel schöner, wenn man sagen kann, der und der, die sind zusammen da, es sind mehrere Künstler, der Besucher kann sich eben so, wie du es gerade gesagt hast, sich einfach mehrere Sachen irgendwie anschauen, und es bleibt halt immer spannend. Und da im Nordwestzentrum, da waren ja jede Woche wirklich andere, drei, vier andere Künstler, sogar manchmal fünf andere Künstler da, und das heißt, du hattest auch immer wieder einen Grund, dorthin zu gehen, und konntest halt neue Dinge entdecken.
Ja, und zusätzlich, ne, auf der Bühne waren ja auch immer noch Veranstaltungen mit
ja, das war dann im Sommer, da haben wir dann das...
Ach, war das gar nicht während der Zeit?
Ah, okay, nee, also Frühlingserwachen, das war ja wirklich einen ganzen Monat lang, das war so der Auftakt. Und dann haben die Pina und ich wieder weiter gesponnen und haben halt dieses Ich hatte so die Idee, immer mit diesem Wortspiel Temple of Arts, ja, das passt irgendwie auch ganz gut da rein. Und dann hatten wir so das Vorhaben, die größte Kunsthalle einfach zu machen. Und dann habe ich das Programm zusammengesetzt. Und das war ja dann tatsächlich wirklich ein richtiges Festival, weil wir die Bühne haben durften. Und wir haben Kunst gemacht, also Live-Kunst auf der Bühne mit eben Malern und Kalligrafen und. Und jetzt konnte ich auch endlich die musikalischen Künstler mit reinbringen, die natürlich dann immer ein bisschen untergehen, wie bei Frühlingserwachen. Da habe ich dann keine Möglichkeit, musikalischen Künstler zu präsentieren. Und diesmal war das halt eben möglich. Und so habe ich dann ein Riesenprogramm irgendwie zusammensetzen können. Und parallel hatten wir aber trotzdem dann wieder einen neuen Raum bekommen. Der war dann diesmal sehr, sehr groß. Den haben wir bis heute, also den haben wir noch bis Ende Februar. Ja, und dann war das ein richtiges Festival, ne?
Ja. Was ich krass finde, sorry, als normaler Einkaufszentrum-Kunde oder Kundin, fällt dir das manchmal nicht auf. Ne? Also klar, Tobi hat gerade erklärt, so klar, du läufst vorbei und siehst irgendwie Sachen, die anders sind, ne? Oder die nicht so sind, wie sie sonst sind. Oder jetzt an Weihnachten meinetwegen ist ja auch so, ja, bis ich schön dekoriert, dann gibt es da mal irgendwie noch einen Weihnachtsmarktstand und so. Aber ich finde das irgendwie interessant. Also mir fällt sowas auf. Also ich habe ja eine Zeit lang auch im Main-Taunus-Zentrum gearbeitet, mhm, zum Beispiel. Und da haben die auch immer probiert. Da haben sie mal irgendwie eine Modenschau gemacht, ne, für irgendwie, haben dann die Läden, die dort sind, die Models ausgestattet und so. Und für mich, der jeden Tag da war, weil ich da gearbeitet habe, war das mal so, okay, da passiert was. Aber für so einen Besucher oder Besucherin ist es nicht immer sofort greifbar. Und das finde ich aber krass, dass man trotzdem sowas auf die Beine stellt, mit einem Konzept, was auch länger geht. Ne? Also du sagst ja gerade so, das geht ja dann über Wochen oder teilweise Monate.
Ja,
es
ging 3 Monate sogar.
Oder Monate, genau.
Tatsächlich, ja.
Ja, und das, aber dann, wenn jemand was sieht, sagt, okay, geil, hä, was denn hier passiert? Ich komme wieder. Ne? Weil ich will sehen, keine Ahnung, was passiert noch oder wie geht's weiter oder welcher Künstler oder Künstlerin, die jetzt vielleicht auf der Bühne auftreten live, kommt als nächstes und sowas halt, ne? Das finde ich immer ganz interessant.
Also das freut mich, wenn ich mit solchen Aktionen Interesse erwecken kann, weil wir hatten ja auch ein, zwei Fernsehinterviews auch und so, und da fragen die Leute öfter mal nach, ja, warum denn Nordwestzentrum? Ja, da sage ich ja, also A, im Museum hängen meist nur tote Leute und wir dürfen da auch nicht rein, ist so. Ja.
Ja.
Ich finde, Kunst gehört in die Herzen der Frankfurter und wir kommen auch von solchen Orten. Also ich kenne jetzt keine Künstler, die mit irgendwie einem goldenen Löffel im Mund geboren sind. Wir sind von solchen Orten, ja, also ich selber bin aus Bonames, Ben-Gurion, so andere kommen, keine Ahnung, aus Sossenheim, aus dem Gallus oder ja, was auch immer. Ja. Und genau in solchen Ballungsgebieten gibt es nie Kunst. Und für mich war das ganz wichtig, für diese Menschen irgendwas auch zu machen, wo man sagt, okay, es sind ja nicht nur solche Ballungsgebiete, also Besucher von dort, ja, aber trotzdem dahin zu gehen, wo hier halt eben andere Menschen nicht hingehen. Und ich finde, Kunst gehört eben dorthin, weil sie kommt von Menschen wie
hier. Die Frage wäre gewesen, ja, also meine Antwort wäre gewesen, warum nicht im Nordwestzentrum?
Sowieso,
so als
sowieso, aber es ist so eine Klischeefrage, ja, und ist ja oft wirklich so, dass klar solche Klischeefragen auch gestellt werden, ja, aber es ist wirklich das zu Menschen zu bringen, wo man nie sowas macht. Also einer meiner Vorhaben ist zum Beispiel auch da, wo ich groß geworden bin mit meinem Bruder, das ist halt nicht so ein schönes Viertel, ja, dass man dort auch mal sowas macht, wo sich eben andere Leute nicht hingetrauen. Und ich finde, Kunst ist nicht, es ist kein Ete-Petete-Ding, aber es wird eben oft so,
genau,
ne?
Das wäre jetzt, ja, so, wär jetzt meine Anmerkung gewesen, weil oft ja Kunst, wenn man wenn man hört, das, also allein das Wort Kunst, ne, es ist immer sehr hochgehängt. Und ich denke tatsächlich auch direkt dir, was weiß ich, Städel oder keine Ahnung was. Ne,
ja, ganz so kurz, direkt, plus Kunst heißt ja auch immer sofort, also für viele, so Oberbegriff ist ja immer so, Kunst ist sofort Malen.
Genau.
Oder Malerei, genau. Keine Ahnung, Bildhauerei, sowas. Aber nein, es ist ja, es ist alles. Also, die schaffen es nicht, diese Brücke zu schlagen. Zu,
richtig.
Also ja. Musiker sind auch Künstler. Und
genau.
Musik ist auch Kunst. Oder, keine Ahnung, irgendein Möbelstück aus einer Palette bauen kann auch Kunst sein.
Also ich
das ist alles Kunst.
Es
irgendwie.
Ist eben alles Kunst und es hat halt eben viele Genres. Das ist ja das, warum ich das auch gemacht habe bei iCandy Frankfurt. Weil mir geht das genauso. Also ich glaube, vielen Menschen geht das so, dass sie bei Kunst erstmal wirklich an Malerei und Bildhauerei denken.
So, ja.
Und ich finde, Graffiti Sprayen ist genauso Kunst. Auf dem gleichen Level und da gibt es kein... Ne? Besser, schlechter, angesagter, whatever, ja. Sondern und genauso ist es auch mit Fashion-Designern oder mit Rappern oder mit Sängern, ne, Singer-Songwriter, Schauspieler. Ja, also Kunst ist ein sehr, 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 sehr weites Feld, ja. Und da gilt es auch eben, das zu zeigen, was für eine Vielfältigkeit wir hier eigentlich haben. Ne?
Ja, und ich finde auch, dass das ein Ort ist, wo man halt Leute für sowas begeistern kann, beziehungsweise Leute erreichen kann, die nämlich eben nicht unbedingt die typischen Menschen sind, die jetzt vielleicht ins Museum gehen. Und ich bin auch kein, also ne, ich gehe auch selten ins Museum. Und da es ist halt viel ehrlicher, viel, viel bodenständiger und viel näher dran. Und das, ich finde, das ist halt, dass es eben nicht so, so hoch gehängt wird, sondern
ist, ja,
dass man es einfach. Tatsächlich mit euren Aktionen sogar zum Anfassen teilweise oder zum Selbermachen ist und die Leute so zu erreichen, praktisch Berührungspunkte zu schaffen. Und das finde ich halt.
Ist total irre. Also bei diesem Temple of Arts Festival haben wir eine Aktion gemacht. Und zwar eine Klavieraktion. Da haben wir ein Klavier zur Verfügung gestellt bekommen. Also Freiluftklavier hat gesagt: Hier ist ein Klavier. Und. Da haben wir gesagt, okay, wir bemalen dieses Klavier. Also er macht das auch öfter, Hashtag Freiluftklavier, könnt ihr mal schauen. Da haben wir dieses Klavier in die Mitte vom Center gestellt, vor die Bühne. Und dann hat er gespielt und die Idee war es dann, ein paar Künstler dazu zu bekommen, während er spielt, dieses Klavier zu bemalen. Ist total schön geworden. Und Leute waren auch total begeistert. Wir haben dieses Klavier dort stehen lassen.
Mhm.
Und es waren jeden Tag so viele Leute da und haben einfach auf diesem Klavier gespielt. Und wir waren immer wieder erstaunt. Also jegliches Alter, jegliches Aussehen. Manchmal musste man auch lachen, weil über seine eigene Klischee-Denke. Also manchmal kamen da auch so Bären, so tätowiert bis zum Hals und haben da angefangen dann irgendwie zu spielen und zu singen und haben sich auch getraut. Ich fand das wirklich total cool.
Das war Tobi,
und
glaub ich.
Manche und manche haben ihre Noten dann mitgebracht. Die haben das gesehen, haben mir dann auch Videos und sowas zugeschickt.
Geil.
Wirklich 8-Jährige, 15-Jährige, super viele Jugendliche, die klassische Sachen gespielt haben. Manche haben dann selbst komponierte Sachen gespielt und so. Und es war wirklich, ich weiß nicht, das ist einfach schön, eine Idee zu haben und zu sehen, sie fruchtet. Und Menschen nutzen das und machen Kunst. Und ein Vater hat dann mal gesagt, ich wusste gar nicht, dass der Klavier spielen kann. Wegen seinem Sohn, ja, der war, weiß ich nicht, 10 Jahre alt oder so. Mhm. Und das ist einfach schön. Also so viele Menschen zusammenzubringen für etwas und sie probieren zu lassen und ausprobieren zu lassen und Dinge zu entdecken. Ja, es ist für mich selbst sehr berührend, muss ich sagen, ja.
Manchmal braucht man vielleicht nur so einen Schubser, ne, um dann selber so sich oder eine Möglichkeit bekommen, sich etwas zu trauen oder einfach diese kreative Möglichkeit einfach zu haben. Und das finde ich halt auch, also gerade bei diesem Beispiel, ich meine, es ist das Nordwestzentrum, ja. Ich meine, ich würde jetzt mal tippen, dass jeder, der hier zuhört, mindestens einmal da war. Das ist ja, ich weiß nicht, wenn du die Leute, die da rumlaufen, mal in einen Raum stecken würdest, jetzt in so eine Konzerthalle oder sowas. Also das ist, sind schon eine Menge Menschen. Und dann jemanden dazu zu kriegen, der allen Alters und wie auch immer, sich dann da hinsetzt und sich traut, das zu machen. Und wenn es so viele sind, dann hast du ja mit der Aktion oder habt ihr mit der Aktion ja richtig was ausgelöst. Also das ist, wenn ich mir überlege, was das für eine Überwindung kosten muss, sich das zu trauen, dann war das auch meiner Meinung nach nicht der letzte Schritt. Ne? Also ich glaube, dass das sowas sein kann, dass das auch sowas wie eine Initialzündung ist für den Menschen, der sich da hingesetzt hat oder der dann vielleicht sagt, boah, das hat mir jetzt was gegeben und jetzt mache ich erst recht weiter oder sowas.
Das ist das Schönste, was man erreichen kann eigentlich. Ne? Also wenn man Menschen berühren kann, und darum geht es ja eigentlich, dass man irgendwas initiiert, ne, wie so ein Dominostein, und dann geht da vielleicht etwas los und durch das Feedback, was wir bekommen haben, also wir haben ja viele Workshops auch dort gemacht, machen immer noch, also ab Januar gibt es dann wieder Fotografie-Workshops etc. Wir hatten viele Malkurse dort und die Leute fragen immer und immer nach. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja? Es macht das toll, das miterleben zu dürfen. Ja? Und dass natürlich auch das Nordwestzentrum da mitmacht und sagt, okay, wir versuchen hier immer und immer wieder irgendwie Platz zu schaffen, weil die auch wirklich hinter dieser Idee stehen und das total gut finden, ne, irgendwie.
Ja, super.
Und da braucht man ja auch Befürworter, man kann das nicht alleine machen.
Deshalb,
ne?
Das war ja eingangs meine Frage, wie stellt man sowas auf die Beine, weil das ist ja wirklich eine große Nummer. Ist,
ne? Na gut, ich glaube, wenn du eine gute Idee hast und ein paar Sympathisanten findest, die das befürworten, dann...
Ja, aber darum geht es halt, ne?
Ja.
Weil das ist ja schon mal sowas, weil es ist ja schon auch ein bisschen ein gewisses Risiko, sag ich mal, weil es eben schon so, es ist ja nichts, was soll ich sagen, es ist ja was Neues und heutzutage oder allgemein ist es immer schwierig, also da musst du schon die richtigen Leute haben zu sagen, ich probiere was Neues und ich gehe jetzt mal dieses Risiko ein, weil es ist nicht einfach, weil es gibt so viele, die sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir jetzt so, jetzt stellen wir wieder den Hasen da in die Mitte. Du weißt, was ich meine.
Ja,
so.
Die müssen natürlich auch Mut haben, die Menschen, die dich, ne, die das dann dort machen, die verantworten das. Ja,
aber
ne?
Die daran glauben, das ist, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dann, dass die richtigen Menschen dann zusammenkommen und dass sowas eine Chance bekommt. Und ich meine, man hat es ja gesehen, alleine dieses im Frühling, alleine diese Banner, die da von der Decke runterhingen, ja. Das war so imposant. Ich habe das mehrfach fotografiert, gut, auch weil der Olli drauf war, aber es war so ein Ding, so, wo ich gesagt habe, und überall an jeder Ecke, also man kam gar nicht drum rum, ne? Aber es ist überall ins Auge gefallen und es war so, da habe ich damals schon gedacht, so, wow, okay, das ist eine große Nummer einfach. Mhm. Nee, aber
du hast ja gesagt, du hast den Cäsar zum Beispiel gesehen, ich, ne? Und Sammo B, wir hatten ja einige Künstler dort und wir waren sehr, sehr gespannt, ne, wie die Menschen darauf reagieren. Mhm. Weil so, ich meine, so viele Hip-Hop-Konzerte gibt es da jetzt nicht, ja. Und das ist so toll angekommen und wirklich ein super Künstler und er hat das wirklich tipptopp gemacht, ja.
Also, gut, außer dass der Feist dabei war, aber okay.
Das war cool, war einfach cool.
Nein, aber das Ding war.
Das hätte er ja auch gesagt, wenn er hier sitzen würde.
Ja, ich weiß. Nee, aber das ist genau das Ding, weil das ist ja auch so, zu sagen, ich mach sowas und ihr könnt auch gerade, ich meine, das ist die Nordi, ja. So, das ist auch so ein bisschen Teil des Ursprungs des Frankfurter Hip-Hops.
Klar.
Lass wir mal einen Mo und Konkel finden. Also das, Nordweststadt ist ja so eine Keimzelle bis heute.
Absolut.
Ich auch. Und das da halt so zu machen und dann halt einmal jemand da auch zu haben, der halt nicht von dort kommt. Aber ich war ja da, wie gesagt, und es hat richtig Spaß gemacht und die Leute sind halt auch stehen geblieben, ne? Und das Witzige war halt, was heißt witzig, aber man hat halt, ich habe das extra auch beobachtet, weil ich habe dann nochmal hochgeguckt, weil oben auf den im ersten Stock, ne, die Leute
auf den
halt
Rängen.
Auch, auf den Rängen, ja,
auf den so, Rängen. Genau.
Die sind halt auch stehen geblieben und es war halt so, und man hat auch gesehen, okay, das sind nicht alles Leute, die diese Musik hören oder so, sondern die haben halt einfach, die fanden es geil, dass da was passiert.
Genau.
Ich glaub, und das sind ist stehen das Ding. Geblieben und haben sich das angehört. Und der Cäsar hat es ja auch gut gemacht, der hat ja auch alle mitgenommen und so. Und es war, also wie gesagt, in so einem Umfeld, dann sage ich mal, so einen Auftritt dann hinzulegen und zu sagen, okay, mit der Resonanz, die dann unten geherrscht hat, die Leute nämlich mal kurz rauszuholen, auch aus ihrem Einkaufswahn, sage ich mal, ja, den man selber ja oft verfallen ist, weil ich muss noch das. Und dann nimmt man sich aber, sage ich mal, 5 Minuten oder eine halbe Stunde, solange aufgetreten ist, so, wo man sagt, okay, ich höre mir jetzt das Lied an, ach, jetzt muss ich doch weiter. Also, aber dass man Leute wirklich aktiv stehen bleiben ist geil, aber ja, aktiv stehen bleiben und sich das anhören und einfach sich mal die Zeit nehmen, also ne, ich bin immer noch begeistert von diesem, den Menschen, den Künstlern, aber auch dem Konsumenten beziehungsweise den Menschen, die sich der Kunst dann widmen und anschauen, diese Möglichkeit zu geben, finde ich sehr wichtig, muss ich ehrlich sagen, weil das ist sowas, was aus diesem ganzen grauen Alltag, Gesellschaft, was auch immer gerade heutzutage fehlt, dass die Leute sich für sich Zeit nehmen oder für was Schönes, was denen nichts bringt. Außer, du weißt, was ich meine, das ist nicht böse.
Absolut.
Unterhaltung ist es am Ende.
Ja, aber es ist so eine Unterhaltung in der heutigen Zeit, wo
die Unterhaltung normal da nicht passiert.
Ja, aber nein, die Unterhaltung sieht heute so aus, ich gucke in mein Handy, ich gucke in den Fernseher rein und ja, das ist die Unterhaltung gewesen. Stimmt, und dann zocke ich noch oder was auch immer. Ja. Das ist aber eine andere Art von Unterhaltung.
Genau.
Und dementsprechend aber sich dann wieder für sowas, und ich, das war jetzt böse gesagt, mit dem, was denen nichts bringt, aber du weißt, du nimmst mir nicht
Brille. Ja, nee,
du weißt, was ich meine. Weiß,
was
die nehmen sich nämlich mal Zeit für was Schönes, was außerhalb dieser Norm ist, und nehmen das mal wieder wahr, was vorher nicht wahrgenommen wurde. Nämlich diese Art von Kunst, die eben über diese ganzen Medien, also gut, Musik, und nee, aber trotzdem, was außerhalb dieser Abstumpfungsindustrie, sage ich jetzt mal, der ich selber auch verfallen bin, aber darüber hinausgeht, ja, nämlich Künstlern, deren Werke oder was sie machen, zu widmen, sich das anzugucken, gefällt mir vielleicht nicht oder wie auch immer, aber sich die Zeit zu nehmen, mal kurz stehen zu bleiben und dieses ganze Rennen.
Ja, ich glaube, es ist auch so ein Ding, sich berühren zu lassen einfach, ne?
Ja.
Also egal, ob das jetzt meine Musik ist oder nicht, wenn ich einen Künstler habe, der einfach dich berührt, egal ob du das jetzt magst oder nicht, die Musik hörst oder nicht, oder die Kunst in Malerei magst oder nicht, darum geht's gar nicht. Es geht einfach darum, wenn du dann wirklich die Qualität auch an Künstlern hast, die dich einfach auch abholen können, ja, dann bleibt da auch jeder stehen. Warum denn auch nicht? Ja, es muss ja auch nicht immer deinen Geschmack treffen, ja, sondern da ist etwas, das fasziniert dich einfach, und da bleibst du stehen, genau, guckst dir das halt eben an. Und ich hatte ganz anderes Beispiel. Ich hatte ja Kelechi zweimal da, der hat ja am Eröffnungstag hat er ja getanzt und hat ja auch, der ist ja wirklich Meister in Leute abholen, ja, die so vor der Bühne sind. Und am letzten Tag und das erste Mal, als wir das gemacht haben, das war Mitte Juli, und das war so, also ich habe da Bilder, neben mir war eine 90-jährige Frau, die für ihr Leben gern tanzt, und ihre Freundin, ich glaube, die war 83, ich weiß nicht mehr, die hatte so ein, wie nennt man das, eine Gehhilfe. Ja. Und die hat gesagt, ach, ich würde so gerne mitmachen, mein Knie ist leider kaputt. Ja? Also war ich ja mit der 90-Jährigen vor der Bühne und Kindern und den Eltern. Und wir haben alle zu Hip-Hop getanzt, zusammen. Ja?
Ach geil, okay, und der hat eine Choreografie gemacht, die ihr dann
mitmacht. Genau, der hat dann eine Choreografie mit den Menschen, die halt im Publikum waren.
Ja.
Der ist ja auch so ein Magnet, ne? Der kann das unheimlich gut. Und die haben alle mitgemacht. Jedes Alter, jede Kultur, keine Grenze. Und das ist das, was halt super, super schön ist, ja? Dass du mit guter Kunst jeden abholen kannst, ja, und Menschen berühren kannst, egal welches Alter. Und das feiere ich halt einfach. Ja?
Wir sind auch mal da aufgetreten, ich weiß nicht warum.
Bis heute. Da, im Nordwestzentrum.
Ja, wirklich.
Jetzt müssen wir es aber mal kurz einsortieren.
Ja. Wann war das? 2008, also, so, nein, ich, 2006, ja, das 2007. Ist lang her. Ja, ist lang, also ja,
halt, ja, ich weiß,
nee, aber boah, frag mich nicht.
Oh, das, du da weißt, kannst du hier deinen Knopf drücken mit Stories auf Alk.
Ja, nee, keine Ahnung, aber ja.
da habe ich was zu erzählen dazu an dem Tag.
Also, okay, dann,
ja,
kommt
erst mal.
Dann kommt jetzt hier das Intro.
Ausrutscher, Abstürze und andere Anekdoten. auf Alk.
Ja, an dem Tag, weil ich wusste, ihr tretet im Nordwestzentrum auf. Ja. Das ist ja auch meine alte Heimat, bin ja in Braunheim aufgewachsen.
Du bist extra gekommen.
Bin ich extra zu euch gekommen, um euch auch mal zu gucken. anzugucken.
Ja.
Nee, ich weiß noch, dass ich mit Anlauf vor die Bühne gekommen bin und auf den Knien angerutscht kam. Mhm. Erstmal, um auf mich aufmerksam zu machen, dass ich da bin.
Das stimmt.
Aber dann war das tatsächlich so, wir haben, also ich weiß nicht, ob das vor im Auftritt war oder nicht, und wir haben auf jeden Fall was getrunken und dann bin ich oben ins Brückencafé oder wie das heißt gegangen und hab dort in Pappbechern Asbach-Cola geholt oder so. In so 0,5er Pappbechern.
Kann sein.
Richtig widerlich.
Kann sein.
Und dann ging es unten weiter und dann weiß ich noch, dass da neben mir nämlich der Typ stand. Grüße geht raus, ja.
Ja.
Vom Mediamarkt.
Oh ja.
Der mir als Kind oder als Jugendlicher, der da schon gearbeitet hat, als Kind und Jugendlicher war, und wo ich meine ganzen Hip-Hop-CDs gekauft habe, und das habe ich ihm halt dann gesagt, ey, ich kenne dich von früher, du...
Ja, ganz kurz, ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht warum, und sorry, ich glaube, du hast recht, oder ja, also ich glaube, das kam zustande, weil der Mediamarkt das organisiert hat auf der Bühne. Also der hat, glaube ich, genau, stimmt. Der Mediamarkt hat, glaube ich, damals eine Autogrammstunde organisiert, plus kurzen
wie
Auftritt.
Cool.
Und deswegen... Nee, weil ich gerade so, ich habe ja das auch mitbekommen, wie du es gerade erzählt hast. So, ich dachte mir so, okay, wir waren ja auch schon
was
auf dieser Bühne.
Was war der
Bühne.
Anlass? Ja.
Genau, was war der Anlass, dass wir da waren? Also, ob das auch sowas war, wie jetzt du organisierst, ne, aktuell? Oder, also, warum waren wir auf dieser Bühne? Also, für mich war es, oder für uns war es so, okay, wir haben einen Auftritt im Nordwestzentrum. Cool, machen wir, weil das ist unser Job. Plus, haben wir Bock drauf. Aber warum? Also, ne, also... Ist mir gerade so in den Kopf
gekommen. Ist dir eingefallen, ja.
Aber genau, stimmt, Mediamarkt.
Aber ich musste dann auch gleich weiter.
Ja,
ich war
dann
natürlich
noch
sehr enttäuscht, weil ich dann in Partystimmung
war. Ja, du warst in Partystimmung, stimmt. Und das war auch mittags um eins oder so, ne?
Ja, das war auf jeden Fall eigentlich keine Partyzeit. Ja.
Nee, es war keine Partyzeit. Aber nee, genau, stimmt. Aber es war so ähnlich, genau. Und das war auch geil, weil, also eigentlich war das so jetzt, ich sag mal so, von dem Auftritt, den du als Musiker normal kennst, nicht so, wie es normal ist, ne? Also normal gehst du irgendwie abends in einen Club und trittst da auf oder hast halt eine Show auf, weiß ich nicht, im Fernsehen oder ein Konzert oder hast eine Tour. Und das war halt auch Einkaufszentrum.
Das ist eine ganz andere Sache.
Völlig.
Also ich muss auch sagen, es ist eine völlig andere Geschichte. Und ist es was ganz anderes natürlich, wenn du gezielt zu einem Konzert gehst und lässt sich da irgendwie mitreißen, freust dich da drauf und so. Also A, war der Unterschied auch dort, ich weiß nicht, wann du aufgetreten bist, aber so, weißt du, mittags, nachmittags
so.
Und so.
Genau. Ja,
und das ist ja eh schon so ein bisschen komisch, ja, weil irgendwie abends ist die Stimmung natürlich irgendwie anders, ja. Aber es ist trotzdem schön, wenn man Menschen zum die halt stehen bleiben.
Genau.
Und die sich da, ne, wie gesagt,
aber
irgendwie
den,
abholen
aber den Schalter
lassen.
Musst du umlegen.
Cool. Ja, den musst du als Künstler umlegen, ja.
Genau, also es war klar, okay, wir sind jetzt hier nicht auf einem Tourspieltag.
Ja, die Leute haben kein Geld bezahlt und sind extra wegen dir da hingekommen, sondern
oder die sind auch nicht vielleicht zufällig in dem Club, in dem du halt auftrittst. Es gibt ja auch Club-Shows, in denen du spielst, wo keine Ahnung, 60%, 70% der Leute da sind wegen dir.
Genau.
Aber 30 sind halt da, weil die feiern wollen und dann ist halt eine Show dort. Okay, cool. Ja, wenn es gut ist, nehmen wir es mit. Wenn nicht, auch nicht schlimm, aber dann feiern wir weiter. Aber da war halt wirklich so, ist ganz anders. Also also es gab natürlich, also wussten es ja auch Leute, dass wir da sind und es wurde ja auch dann, ich glaube, letztendlich über den Mediamarkt angekündigt, dass
ich
wir da...
Ich glaube, es war auch, die Hauptsache war dabei auch wirklich dieses
Autogrammstunde
Fotos machen und
Autogrammstunde. Genau, Autogrammstunde, ja, genau.
Das aber war halt, stand im Mittelpunkt. Also
genau.
Die waren alle sehr begeistert, dass sie so nah ran konnten und Fotos
genau.
machen. Und
aber alles. Es war halt kombiniert mit einer kurzen Live-Show und es war trotzdem cool. Also es war auch dieses... Ey, da haben auch plötzlich Leute mit uns Fotos gemacht, die es halt sonst nicht machen würden. Also wie du gerade von dieser Oma sprachst, ne, wo du sagst, die will da mittanzen. Genau so jemand steht dann auch da und sagt, hi, kann ich auch ein Foto haben? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und ich höre auch sonst keine Musik in der Richtung, aber ey, cool. War schön der Auftritt, ich mache ein Foto mit dir. So. Und das war halt auch, ja, ist schon cool. Also es ist,
und wieder hat man jemanden dazu gewonnen oder geöffnet für irgendwas.
Genau.
Ja?
Also vielleicht nicht als Fan, auf Dauer dazu gewonnen, ne?
Wahrscheinlich aber ist ja nicht, schlimm, nicht, aber macht ja nichts. Man holt nicht jemanden kurz mal raus.
Nein, das war genau. Man hat auf jeden Fall einen coolen Moment geschaffen. So.
Genau.
Ne? Ey, das war so dieses, hey, guck mal, bin hier stehen geblieben, hab gesehen, ach, ist irgendwie lustig. Hört sich auch gut an, was ihr da macht. Sind keine Schimpfwörter dabei. Finde
ich okay. Das fand ich auch im Übrigen wirklich cool. Cäsar hat ja zum Beispiel keine Schimpfwörter, ne?
Nein,
großartig. Ich sowieso sehr feiere, muss ich sagen.
Super.
Und ich hatte aber Sammo B dort, der hat halt ab und an, wobei der auch schon ziemlich coole Texte hat, und der hat aber bei den Wörtern, hat er das dann immer ausgeblendet. Hat gerappt und hat gesagt auch, ne? So... nicht weit, ne? So. Und das fand ich wirklich cool, dass der da so Rücksicht drauf genommen hat, weil du hast ja, ich meine, von 3 Jahre bis 80 Jahre alles vertreten, ja, so. Ja. Und das fand ich cool. Ne?
Ist auch nicht einfach übrigens, ne?
Nee, das kann ich mir vorstellen.
Kein Spaß, also es gibt kein Beep, weil ne, da ist kein Sender, der dann das Beep setzt, sondern du musst es halt aktiv machen. Ist nicht einfach. Nicht einfach.
Ja, glaub ich.
Aber, Tobi?
Ja, ich wollte jetzt eigentlich mal drauf zurückkommen, wie denn die Anfänge waren. Aber
wollte ich auch. Und vor allem wollte ich nochmal auf diese schöne Mikrofonstimme zurückkommen. Und, nochmal, du hast gesagt, Tülay, sagt man, ne?
Tülay, ja.
Das ist die richtige Aussprache.
Tülay, genau. Das ist auch
ich sag immer Tülay.
Betonung so auf kurz. Dem A, quasi.
Tülay.
Genau.
Okay. So, Tülay. Du hast ja schon viel mehr gemacht. Du singst ja auch, ne?
Warte, stopp.
Entschuldigung, Tobi. Oh Mann, ich habe die Uhr tickt hier.
Das ist
los.
Ein ganz neues Kapitel. Deshalb würde ich eigentlich gerade, weil wir so lange jetzt über iCandy Frankfurt und das Ganze gesprochen haben, würde ich das gerne nicht unbedingt abschließen, aber würde ich gerne nochmal auf die Anfänge kommen und wie du eigentlich dazu gekommen bist, das so zu machen. Zu sagen, ich weiß nicht, ich gründe das oder ich habe jetzt Lust, das zu machen. Oder wie bist du dazu gekommen, genau zu dem, zu diesem Netzwerk, sage ich jetzt mal?
Ja, als Netzwerkerin sowieso, die ich bin. Ich mache öfter mal solche Dinge, denke ich mir aus. Aber das war wirklich so ein Herzenswunsch und es schlummerte auch schon lange irgendwie in mir. Und es kam natürlich in der Corona-Zeit zusammen, wo ich dann beschlossen habe, das ist, glaube ich, die perfekte Zeit, das zu starten, weil die Menschen viel auch zu Hause waren und, ne, und mir auch viele Dinge aufgestoßen sind. Eines der Dinge war, wie eigentlich die Gesellschaft mit den Künstlern umgeht. Mhm. Ne? Also das war so ein Ding, beziehungsweise nicht die Gesellschaft, also in der Gesellschaft ist das ja, ne, eine schöne Sache, aber in der Politik auch oder den Stellenwert, den wir haben in der Gesellschaft, den Stellenwert, den wir haben in der Politik, sind so Dinge, die, da dreht sich mir einfach der Magen um. Ja. Und zur Corona-Zeit war das so, dass viele von uns, klar, ich habe viele Künstlerkollegen von Comedy bis über Musik über und, ja. Oder wo dann die Leute sagen, du, ich höre jetzt auf. Und dann sage ich, das kannst du doch nicht machen. Klar, wir können jetzt nicht auftreten und, ja. Mhm. Aber viele hat auch einfach gestört, dass es war einfach scheißegal, ob es die gibt oder nicht. Es war, ne, so. Bis dann andere Leute für uns aufgestanden sind und haben gesagt, das können wir nicht machen, die armen Künstler. Und dieses Wort auch so, diese armen Künstler und so, denke ich mir, oh Gott, ja, das ist so, finde ich eh schlimm, ja.
Ja.
Und dann kamen so einige Aspekte zusammen. Der eine Aspekt war halt wirklich dieses vom Wort brotlose Kunst über, was ja auch immer gerne gesagt wird, dieser Stellenwert halt eben. Und eben in der Corona-Zeit, wo ich festgestellt habe, ich meine, es waren ja nicht nur die Künstler, es waren ja auch die Techniker, ne, Lichttechniker und. Also hängen ja ganze Familien hinten dran, die da einfach verlieren. Und wo sich mir die Frage stellt, klar, ist es hier nicht so einfach, Kunst zu machen oft, weil es eben als brotlose Kunst sehr häufig tituliert wird, was mich sowieso stört. Ja. Aber da habe ich gesagt, ich muss mal schaffen, irgendwie muss ich das schaffen, dass ich Menschen zusammenbringe, dass ich Künstler zusammenbringe und dass ich überhaupt uns Frankfurtern mal zeige, dass da so noch, wie viel da einfach ist, ja, wie viele Künstler es gibt und wie vielschichtig wir sind, ja. Und habe gesagt, irgendwas muss ich machen. Dann habe ich gesagt, ich mache mal eine Plattform und guck mal, ne, habe mit ein paar Vertrauten gesprochen. Linda Rocco ist so eine Sängerin, mit der ich hatte mit ihr meinen ersten Studiojob. Es war so die erste, die ich angerufen habe, habe gesagt, Linda, ich habe das vor, was hältst du denn davon? Habe meine Gründe genannt und so. Und hat gemeint, ne, so in ihrem Amerikanisch, so, yeah, we do that und so. Und hat sich total gefreut, war auch mit einer der ersten, die ich dann vorgestellt habe auf der Plattform. Und dann wurde das, ging das halt immer eben weiter und Sinn und Zweck war, irgendwie das hinzubekommen, wenn man fragt, ja, wo sind denn die Frankfurter Künstler, dann kann man auf diese Plattform gehen, kann sich die Profile anschauen, ne, und kann wirklich neue Künstler auch entdecken. Und das Schöne, was eigentlich daraus resultiert, ist auch, dass Künstler andere Künstler entdecken, weil es ist ja so, wenn du Künstler bist, ihr wisst, wie es ist, selbst als ich bin Sängerin, ich weiß, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der Make-up machen kann, Fotos machen kann, Stylist ist, Videos, ein Videokünstler ist und. Das heißt, ich brauche ja auch immer andere Künstler für meine Außendarstellung und. Oder Produzenten, Rapper und, ja. Und so war es, wie gesagt, einfach so die Idee, vielleicht mal irgendwie eine Plattform zu haben, wo viele von uns drauf sind, wo man neue Künstler entdecken kann und einfach dem einen viralen Ort erstmal zu geben. Und die Gründe waren aber viele. Das sind Gründe, ich mache schon sehr, sehr lange auch Musik, ja, Singer-Songwriter. Ich habe, weil du gesagt hast, wegen Sprechen, also ich habe früher mein Brot damit verdient, ne, mit Studiojobs, Singen und Sprechen. Und es war halt wirklich wichtig, die Dinge, die mir aufgefallen sind, vielleicht mit den Künstlern gemeinsam, die ja nie irgendwas zusammen machen, also in Das ist ja so, dass jeder Künstler ist so in seinem Mikrokosmos drin, was auch total normal ist, weil du bist sehr fokussiert auf dich und deine Sachen und willst dich da halt eben weiterentwickeln. Aber um vielleicht mal Dinge zu bewegen, eben wie in der Corona-Zeit, deswegen war das der perfekte Zeitpunkt zu sagen, was macht ihr eigentlich mit uns? Was soll das? Also wie kann das sein, dass unser Stellenwert, den wir hier haben, dass der eigentlich total egal ist? Und da geht es um viele Dinge. Also dass Künstler, wir haben keinen Mindestlohn. Es gibt sowas nicht. Ich meine, jeder Angestellte und sei es jetzt egal, da geht es auch nicht um Status. Also egal, wie du angestellt bist, du hast immer irgendwie eine Art von Mindestlohn. Künstler kann man immer dumpen im Preis. Beispielsweise, das ist so etwas, was mich total stört, ja. Also es ist immer so eine zwischen unheimlich viel verdienen, das sind die man dann kennt und die man nicht kennt, da hat man immer einen Grund, als Unternehmer auch und, dass du diese Menschen in ihren Preisen drückst, das finde ich unverschämt einfach, ja. Und da muss man, finde ich, sich als Künstler auch zusammentun und wir tun uns aber nie zusammen als Künstler. Also weil jeder so in seinem Ding ist. Und auch das war so eines der Wünsche, die ich hatte, einfach das irgendwie zu schaffen, wenn es Anliegen gibt, und da gibt es einige, also dass wir keine, nicht genug Raum haben, ja, dass wir Steuern zahlen wie ein Unternehmer, der ein Stahlwerk hat beispielsweise, politische Dinge, dass wir die niemals erreichen werden. Wir haben keine Gewerkschaft, wir haben gar nichts. Wenn wir uns nicht zusammentun für diese Dinge, wird das halt eben immer so bleiben. Und da ich nicht so gern ein Mensch bin, der jammert, versuche ich, was anzuschieben. Und dann gucke ich mal, ob man da Gleichgesinnte findet. Ja, und siehe da, es wird immer größer, wir werden immer mehr. Und dann werden auch die ersten Themen kommen. Das sind ja auch so Anliegen, eben, dass man auch sagt, es gibt eine Gewerkschaft, das ist der Preis, Grundpreise zu haben, wo man nicht immer bitteln und betteln muss und ne, solche Dinge halt. Also es gibt schon unheimlich viele Gründe, die resultieren, aber natürlich auch aus meinen Jahren der Musik als Künstlerin und, ja. Also, jetzt gucken wir mal, jetzt mal 123 Künstler, jetzt hat ja, es ist schon lange raus aus Frankfurt, also es ist jetzt wirklich bis Leipzig, ne, erste Künstlerin aus der Schweiz, jetzt kam der erste aus Amerika und dann wird das hoffentlich noch viel mehr werden. Ne?
Ja, irgendwo fängt es immer erst an.
Eben, ne? Ja.
Und da sind wir wieder am ersten Schubser geben.
Ja, ich finde es sehr gut. Also ich habe es auch so ein bisschen mitfühlen können. Also ich habe das ja manchmal auch so diese ganze, aktuell, wenn ich jetzt irgendwie auf Hochzeiten oder auf Veranstaltungen als DJ auflegen soll oder kann, ist genau das auch, ne? wenn du über Preise sprichst. So. Du nennst einen Preis und dann heißt so, was, so viel? Ich kenne aber jemanden, der macht's. Okay, dann...
Dann
nimm den.
Nimm den. Das sage ich zum Beispiel auch immer.
Ja, okay, mach, kein Problem. Aber guck mal, es gibt, also ich kann dir erklären, warum es so und so viel kostet. Ne? Also nicht, weil ich so geiler Typ bin, sondern da hängt ja auch was dran.
Ich finde auch nicht, dass man das erklären muss, ehrlich gesagt. Also
aber
ich
kann man hier, ne? Und da, ne? Also ne? Ich habe auch Momente gehabt, wo ich dann das den Leuten erkläre, sag, guck mal, das und das hängt damit zusammen und so weiter und so fort. Und dann, ach so, okay, verstehe ich. Aber klar, solange es halt auch Leute auf dem Markt gibt, die halt sagen, ich mache das für 150 Euro. Jo, dann okay. Dann nimm den oder die, aber beschwer dich später halt nicht. Ne? So. Und das ist ähnlich mit allen anderen Sachen auch. Also ich hatte mal, hatten wir ja auch, guck mal, diese Phase, als wir aufgetreten sind und auch Clubshows spielen konnten, gab es da auch immer so ein bisschen so Gagendiskussionen. Und da waren dann Leute zum Beispiel, die dann jetzt aktuell natürlich dann, keine Ahnung, der SIP-Platzierte von DSDS oder von Popstars füllt natürlich einen Club, weil er halt gerade im Fernsehen ist oder war. Und dann sagen halt Veranstalter oder Clubbesitzer so, ja, aber die oder den kriege ich für so und so viel Euro. Warum soll ich euch nehmen? Und klar, der macht aktuell jetzt gerade den Club voll, aber ich fand da schon dieses Problem so, dass aber okay, warum nimmt der auch nicht? Oder warum nehmen die für den auch nicht so viel? Weißt du, also das war so ein bisschen wie auf dem Bazar. So.
Ja, ich bin absolut bei dir, aber das ist so ein grundsätzliches Ding halt. Ich weiß es nicht.
Also, na gut, da war klar, dass die nach, also als Sechstplatzierter bei DSDS.
Ich guck halt kein
mach's
DSDS.
Halt, ich auch nicht, aber mach's halt noch. Mach's halt, aber gut, selbst die Erstplatzierten.
Ich total kennen, ja.
Selbst die Erstplatzierten von DSDS sind ja nie lang geblieben, sorry.
Ja, aber es ist, ein Freund von mir hat gesagt, diese Shows, die sind ja nicht dafür da, Fans für die Künstler zu machen. Das ist ja dazu da, Fans für die Show zu machen.
Ja.
Und das ist es ja letztendlich.
Die produzieren und die damit ins Geld verdienen.
Ja. Aber dann darfst du es halt nicht, Deutschland sucht den Superstar. Ne?
Ja, aber das ist halt...
Oder wie auch immer. Also es gab ja zum Glück ein paar, die daraus resultiert sind, die wirklich... Gut,
ja, die ja dann auch ihren eigenen Weg gegangen sind, aber genau, ich glaube, das ist dann nicht, das ist nicht mal der Weg, den sie dort auf dieser Plattform in dieser Art und Weise gegangen sind, sondern die Leute, die jetzt irgendwie noch da sind, haben es geschafft, danach ihren Weg zu gehen.
Ja, irgendwie. Du, ich glaube, ich bin da irgendwie raus, weil ich gucke seit 5 Jahren oder so kein Fernsehen mehr, deswegen weiß ich jetzt gar
was?
Nicht, wer das ist. Wirklich, wirklich.
Ja, das verstehe ich komplett.
Gut. Was?
Ich gucke es überhaupt nicht mehr und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, weil ich dieses Trash, ja, ne, das, was man sich da so ein bisschen antut.
Ja.
Ich schaue mir, wenn ich mir was angucken möchte, kann ich auch auf YouTube
das, stimmt, ja.
Das sehen, ja. Aber so Normalfernsehen, nee.
Ja, ist auch echt viel Mist dabei.
Ja, ist auf jeden Fall schlechter geworden. Aber Tobi, können wir jetzt vielleicht zu meinem...
Ja, ich möchte noch abschließend dazu noch was sagen, weil ich finde, das ist die eine, es ist die Sache der Bezahlung, wenn darüber verhandelt wird. Und die andere Sache ist, ich weiß, das ist auch so ein Wort, das heutzutage gerne benutzt wird, aber ich möchte es jetzt auch benutzen, ist halt auch eine Frage der Wertschätzung. Ne? Also es wird ja damit auch die Kunst klein gemacht. die man macht. Und ich finde, das Geld ist die eine Sache, das ist praktisch wie so ein Maß, das man irgendwie ansetzen kann, um zu sagen, okay, das ist mir das jetzt wert oder das möchte ich dafür haben. Das ist schön und gut, das ist so dieser materielle Teil, aber ich finde halt auch, und ich glaube, darum ging es und auch vorhin schon mal, dass es halt was ist, was man halt so gar nicht messen kann, weil man weiß nicht, was man in den Menschen auslöst oder was ist dir denn ein Gefühl wert? Weißt du, was ich meine?
Das ist genau das,
Und das ist ein Punkt, wo ich sage, wenn dann jemand kommt und sagt so, ja, aber ich gebe dir nur die Hälfte dafür, dann ist das halt komplett auf der geschäftlichen Seite, kann man vielleicht hier und da auch dann verstehen oder man kann es hier und da, wie du sagst, auch erklären oder wie du sagst, man muss das gar nicht erklären und dann bin ich eher so bei diesem, genau, diesem, man muss es nicht erklären, weil derjenige, der das ja einkaufen will, der kann das gar nicht messen. Weil du hast jetzt, ich nehme jetzt mal eine Hochzeit, ja? Mhm. Weil es dein Beispiel war. Die Leute gehen auf die Hochzeit. Mhm. Da kostet es keinen Eintritt, kostet kein nichts. Mhm. Gut, die Leute haben mehr oder weniger Geld für ihre Veranstaltung, müssen die halt gucken, wie sie ihre Hochzeit bezahlen. Das verstehe ich. Ja. So, aber was ist eine Hochzeit? Eine Hochzeit ist das, was nimmst du denn damit? Du feierst das Paar und du, und da, darüber rede ich auch gerne, du erschaffst Erinnerung.
Richtig.
Du erschaffst gute Momente, gute Augenblicke und einen schönen Abend, über den man in der Zukunft noch redet, sich die Fotos anguckt und daran erinnert.
Genau.
Und das zahlt, kann man nicht messen.
Warte, und da zahlt jemand 6.000 Euro für Blumengesteck, für Tischdekoration, für sonst, warte, für sonst was?
Was, ja, und was 300 Euro für den DJ.
Beispielsweise. Ja, oder Sänger, oder? Keine Ahnung. Ja,
und die jammern dann, warte, und die jammern dann, weil eine Sängerin kommt, wie die Tülay zum Beispiel, ja, und da singt und auch Erinnerungen schafft, weil sie schön singt an dem Abend, oder ein DJ kommt, oder ein DJ kommt, die super Musik macht, die den Abend untermalt. So, die zahlen 6.000 Euro für was, was auf dem Tisch steht, was danach weggeschmissen wird. So, aber die Musik, die an dem Abend läuft, oder die Sängerin oder der Sänger, der an dem Abend da ist und auch schöne Momente schafft, wird in dem Moment nicht mehr wertgeschätzt, wenn mit dem gefeilscht wird. Weil beim Essen, klar, kann man drüber diskutieren, so, hey, guck mal, wir haben Probe gegessen, war nicht so lecker, wir wollen was anderes haben und dann wird es irgendwie gemacht. Schmeckt gut, super. Kostet auch ein bisschen was.
Aber du hast ja was gesagt, Tobi, dieses Gefühl mit nach Hause nehmen, und das ist nämlich genau das, im Übrigen Steve, auch auch ein Fotograf zum Beispiel, der da hinkommt und schöne Fotos macht und so weiter.
Genau.
Alle diese Dinge, die man, Gefühle, Erinnerungen, die man mitnehmen kann, die uns auch wenn wir uns dann das Foto auch angucken und sagen, oh, das war echt total schön, ja, und dann, was auch immer du damit verbindest. Und es, bei Musik passiert ja eigentlich genau dasselbe. Ich meine, diese Faszination hat ja eben Kunst, dass man jemanden in 3 Sekunden in eine andere Welt versetzen kann, in ein anderes Gefühl, in Frühjahr, in was auch immer. Und aber diese Wertschätzung ist eben das, was halt total fehlt. Und das zum Beispiel auch so ein ganz wichtiges Thema. Auch das, was ich vorhin gemeint habe mit brotlose Kunst. Klar, wenn du den Menschen nicht, den Künstlermenschen nicht die Wertschätzung gibst, ja, dann ist es immer so, oh, schön, dass wir hier einen Raum haben dürfen, schön, dass wir das haben, ne? So, man kommt sich immer so ein bisschen vor wie der Bittsteller, weil der Beruf eines Künstlers immer so, oh nee, studier mal, mach mal lieber was Sicheres und so, ist auch so ein dummes Wort, aber egal, ja, was ist schon sicher, aber egal, das ist halt eben das mit der Wertschätzung auch, ne, und ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, und das.
Ja, aber auch Fotograf halt, oder Fotografin.
Ja, ich finde es halt immer runtergespielt. Ich meine, ich bin kein Profi-Fotograf. Ich bin ein Knipser. Das sage ich dir ganz ehrlich, weil ich will mich da gar nicht irgendwie in diese Region bewegen, wo jetzt andere sind, die das wirklich, und die bewundere ich sehr, auf dem Level sind, wo ich sage, wow, geil. Aber ich fotografiere vielleicht, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin oder mit meiner Familie oder sonst irgendwas. Aber selbst da merke ich, und das ist nämlich sowas, was man einfach nicht messen kann. Ja, du drückst ja ein paar Mal da drauf und so weiter und so fort. Nein. Und das ist jetzt nur aus meiner Amateursicht, ne?
Nein, aus der künstlerischen Sicht.
Ja, aus meiner künstlerischen Amateursicht, amateurischen Künstlersicht. Keine Ahnung. Klasse. Nein, aber es ist so. Du musst, es ist halt eben viel mehr als auf den Knopf zu drücken.
Deswegen sag ich ja, du fängst so halt
Momente ein.
So genau.
Ja?
Genau.
Und da fängt es nur damit an, und das will ich jetzt wirklich nicht so hochhängen in meiner Sicht, aber es ist so, man, wie man es so schön sagt, man braucht das Auge dafür. Man muss diese Momente sehen.
So, ganz kurz, und wenn du sagst, es kostet, ich sage einfach mal so, ein Tausender, dass du kommst und Fotos machst. Egal wo. Firmenveranstaltung, Hochzeit, sonst was. Dann, deswegen sitzen wir auch hier und machen diesen Podcast, weiß ich, dass es das wert ist. Ja? So, nein, aber, und guck mal, aber das ist das Ding. Von diesen Fotos zum Beispiel zerrt man auch danach noch länger, oder wenn Videografen da sind, die vielleicht sogar ein Hochzeitsvideo machen, warte ganz kurz, das ist auch nicht immer ganz günstig, habe ich auch schon mitbekommen, ne? Also wo ich auch manchmal, ja, wo ich auch manchmal denke, so wow, okay, stolzer Preis, aber am Ende des Tages denke ich mir so, nein, ich, also wenn ich das möchte, ich als Kunde das möchte, würde ich das zahlen, weil ich weiß, ich bekomme das dafür. Aber ich glaube, das Ding ist, wir sind jetzt, Fotos sind noch danach da. Essen ist dann weg.
Ja, und es sind auch mehr als Fotos.
Yeah.
Es ist nicht ein Stück Papier und du hast
Emotionen. Genau. Ne?
Du holst die immer wieder, du konservierst das in diesem Ding. Und genau das ist der Punkt. Also erstmal hast du diese normale Veranstaltung oder wenn wir uns treffen oder keine Ahnung. Du machst es und du siehst diese Momente und dann musst du sie festhalten.
Ja.
Ganz ehrlich, wie oft sitze ich da und dann klackere ich da 10-mal durch? Und wie oft ist da kein Bild dabei, weil Mund auf, das stimmt irgendwas nicht. So, und das sind so Sachen, wo man dann drauf Wert legt und sagt, okay, ich gucke, dass ich den Moment erreiche. Und da geht es jetzt nicht bei der Hochzeit, da geht es nicht um den Kuss oder so. Ich meine, es sind die kleinen Momente, die mir so viel Spaß machen, ist, wenn sich zwei unterhalten oder so. Weißt, wo man die Emotion oder dieses, wo man das sieht.
Ja.
So, das ist der eine Punkt.
Ja.
So, das erstmal zu schaffen und mit deinem Klick da auf die Kamera,
genau,
das festzuhalten. So,
genau.
Jetzt kommt aber der nächste Punkt und das wird so oft unterschätzt und auch wieder nicht wertgeschätzt, weil der Punkt ist, guck mal, wir sind im Garten, wir treffen uns mit 12 Jungs einmal im Jahr, damit wir, weil wir alle unseren Weg haben, unser Leben haben und so weiter und so fort, und dann kriegen wir es irgendwie hin, dass wir uns alle zusammentreffen. Ich bringe meine Kamera mit, nerv euch ein bisschen mit meinem Geklicke. So, und das mache ich von Herzen gerne. Der nächste Punkt ist aber der, was glaubst denn du, wie lange du danach sitzt?
Natürlich, das weiß ich selber.
Wenn du die Fotos gemacht hast. Das heißt, du bist bei der Veranstaltung.
Ja, klar.
Und ich mache euch 100 Fotos fertig. Gut, ich versuche dann, jetzt blöd gequatscht, aber so ein Preset zu machen, also Voreinstellungen zu machen für einen gewissen Look. Und dann kannst du das als Grundlage nehmen und dann schiebst du noch ein paar Regler, damit die cool aussehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, guck mal, ich nehme jetzt unser Beispiel vom Sommer, als wir uns zusammen im Garten getroffen haben mit den Jungs. Ich habe da 1000 Fotos gemacht, ne? Weil ja, ich ja
ich auch gucken gesagt, will, 3000, dass ich die, aber ja.
Genau. Ja, oder 1,5 ja, ja, oder keine Ahnung was. Aber bis du die alle einmal durchgeguckt hast, eine Auswahl gemacht hast, das nochmal rausgezogen hast, gesagt, okay, ist das zu viel, dann die nochmal irgendwie so ein bisschen zu bearbeiten, damit die halt nochmal ein bisschen geiler aussehen, weil man will ja auch mal, ne, das ist ja, das kostet ja in dem Fall gar nichts, aber und das dann zu machen, und euch dann zu schicken, um dann nur den Grinsesmiley zurückzubekommen oder zu sagen so, ey, geile Fotos. Das ist der einzige Grund, warum ich es dann mache, um diesen Moment festzuhalten, diesen Tag festzuhalten, um dann von euch so ein kleines Lächeln zu bekommen, sagen so, oh geil, genau, dass du das gemacht hast.
So,
so, aber dieser Zeitraum, yeah, nachdem du die Fotos eigentlich gemacht hast, und beim Video ist ja nochmal eine andere Nummer.
Ey, ganz ehrlich, musst du nicht erklären, ich zeige
dir. Ich sag das ja auch, ich habe ja ein Mikro vor der Nase. Ja? Aber der Punkt ist genau der, wie viel Zeit und wie viel Liebe und Herzblut man reinhängt, genau, um dann ein gutes Ergebnis zu liefern. Alleine das durchzugucken, die zu bearbeiten und die dann rauszuhauen, damit man das Ergebnis hat, was dann wieder zurückgeht und dann diese Gefühle, genau, oder Erinnerungen oder was auch immer zu konservieren, das sieht keiner.
So.
Jeder denkt so, du drückst da drauf und dann gibst du dir das Bild. Warte, und dann sagst du, alles cool.
Um. So, das ich ist drehst halt kurz nicht. Um, du bist an dem Abend da oder an dem Tag, machst Fotos und hast diese Arbeit danach. Und dann kommt ein Ergebnis raus. So. Als Sängerin, sage ich jetzt mal so, ne? Oder als DJ, hast du danach davor wenig, weil der Abend ist das Wichtige, glaube ich, ne? An dem du performst. Aber du hast diese Vorarbeit. Das heißt, du hast dieses. Als DJ ist, okay, was für Songs spiele ich oder ne, was kann man machen? Oder als Sängerin sagst du, keine Ahnung, mit welchen Songs trete ich auf? Sprichst du dich mit ein paar ab vielleicht? Was kann ich performen? Was passt euch?
Ich meine, es gibt ja mehr Punkte bei dem, was du ansprichst, Tobi auch. Ist, das eine ist, du bezahlst ja eigentlich immer die Erfahrung von einem Künstler. Genau. Ja? So, wenn du dir einen guten Fotograf holst, und das ist ja auch so ein Thema. Ja? Jeder denkt ja, er ist ein Fotograf, weil er mit dem Handy gute Fotos macht. Ja. Ja? Weil die Technik so weit ist, dass das auch durchaus möglich ist. Alles cool, ich will es nicht klein machen oder so, dass man das nicht auch mit einem Handy machen kann. Aber die Tiefe, wenn du mit einem Fotografen zusammenarbeitest, das ist etwas ganz anderes. Ja, wenn du einen erfahrenen Fotografen hast, der genau weiß, was er macht.
Plus,
du
hat ja auch davor schon was gelernt. Ja, also, und der kommt ja nicht an dem Abend und kommt an dem Abend an und kann das.
Ja, ja.
Genau, und du der bezahlst die Erfahrung, das meine ja. ich genau, ja. Und halt den Stil den oder was ja. auch immer. Das ist ein genau. ganz wichtiger Punkt. Das ist, ich kenne das auch von meinen, früher habe ich ja relativ viele Studiojobs gehabt. Wir waren so eine ganze Clique an Sängern, die eigentlich in den Studios, wir konnten uns den Lebensunterhalt verdienen, ja, mit und mussten nicht arbeiten gehen und konnten halt Werbejobs singen und da haben wir richtig gut Geld verdient und dann war das irgendwann aber nicht mehr drinne, weil die Technik so weit war, dass halt irgendwelche Leute, die halt lange noch nicht so professionell waren, dahin geschoben werden konnten. Ja? Und da gab es das ja das gleiche Beispiel zum Beispiel. Ne? Also da gab es immer weniger Studiojobs, weil die Leute dann jemanden genommen haben, der nicht so viel Erfahrung hatte. Aber mit der Technik konnte man das dann irgendwie alles schieben. Und es ist genau dieses Beispiel, ne?
Ja, und das ist auch der Punkt. Also, aber ich finde auch jetzt, ich gehe nochmal auf den Fotografen, aber natürlich auch im Gesang, man merkt halt auch, also wenn man sich das anguckt, man sieht es halt auch einfach. Also ich wertschätze das sehr, weil wenn ich ein cooles Foto sehe, und jetzt nehme ich wieder den Olli oder so, ne, wo du sagst, okay, ich feiere das total, weil ich auch weiß, was dahinter steckt und wie viel Gefühl und Emotion dahinter steckt, ne? Oder Gedanken einfach, das sich miteinander damit auseinandersetzen. Und das ist genau der Punkt. Und da, was du sagst, da kommt noch dazu, dass heute leider diese Qualität nicht mehr diese Rolle spielt. Ne? Weil man merkt es, aber es reicht schon aus, das andere. Ne? Also ich sag mal so, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich lese jetzt einen Zeitungsartikel. Und da hat halt keiner mehr drüber gelesen. Wenn ich jetzt heutzutage mir Zeitungsartikel angucke und sehe, wie viele Rechtschreibfehler da teilweise drin sind, wo ich mir dann denke, Leute, ja, die lesen das und es juckt irgendwie keinen mehr. Ist auch billiger, weil man hat eine komplette Stelle eingespart, nämlich den Lektor oder was auch immer, der dann nochmal drüber liest. Und man sagt so, ja, aber Leute, das ist Qualität. Ne? Also wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, fällt mir jedes Mal auf, wenn da ein auf 500 Seiten ein Rechtschreibfehler drin. Es ist nicht schlimm oder so, aber bei Zeitungsartikeln oder gerade noch schlimmer ist online, ja, die sitzen ja vielleicht da oder lass es ein Fußballticker sein oder so, die hacken da halt irgendwas rein. Okay, da musst du jetzt kein Lektor drüber lesen, aber bei Zeitungsartikeln oder bei Artikeln überhaupt, es ist halt nicht mehr so wichtig anscheinend auch für den Konsumenten zu sagen, okay, ich will einen gewissen Standard an Qualität haben. Weißt du, was ich meine? Wie siehst du das? Weil ich, wie du schon sagst, du hast einen Sänger, der kann gut singen und dann wird halt dann eher in der Nachproduktion ein bisschen dran geschraubt und dann passt das schon. Ja, aber du hast nicht mehr diese Qualität, die man früher vielleicht hatte und die dann halt auch, ist ja alles mit Kosten verbunden, aber trotzdem, es ist, ich finde, man merkt, dass das alles so ein bisschen runtergefahren ist.
Naja, man hat eine Masse natürlich an Möglichkeiten auf jeden Fall. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Aber ich denke trotzdem, im Endeffekt ist es so, wenn ab einer gewissen, jetzt im Privatbereich ist ein bisschen was anderes. Was anderes, wenn du eine Hochzeit hast, sage ich jetzt mal, als wenn wir jetzt von einem anderen Thema sprechen. Also nehmen wir mal Standardkünstler, ja, also Sänger, Rapper, Bands und, ja. Es ist ein Unterschied, ob du als Künstler auf der Bühne abliefern kannst, da wo nämlich die meisten Emotionen eigentlich passieren, ja, oder ob du auf die Bühne gehst, jemand hat dich im Studio zusammengeschnitten Und dann gehst du auf die Bühne und bist aber kein Storyteller. Also du hast nichts zu sagen, du weißt auch nicht, was zu sagen, singen, rappen oder was auch immer sollst, ja. Und lieferst halt live nicht ab. Letztendlich ist es aber das, worauf es eigentlich am Ende ankommt, ja, finde ich jetzt. Und genauso ist es auch bei anderen Sachen. Du wirst immer, je mehr Anspruch du auch hast und ich sag mal, je professioneller es wird, klar, ein Unternehmen, was dich bucht, als Fotograf, sage ich jetzt mal, ist eine ganz andere Geschichte, als ob dich jemand für eine Hochzeit bucht. Der Anspruch ist ein ganz anderer, ja. Das Ziel ist ja auch was ganz anderes, ja. Aber es kommt immer drauf an. Aber ich glaube schon, dass auch ein Mensch, der nichts damit zu tun hat, wenn man zwei Bilder vergleicht, jetzt in deinem Fall eins von einem Laien und eins von einem Profi, dass man das auch als Laie, sage ich einfach, eigentlich merkt. Ja,
das kommt.
Das
kommt
ob es dann auch wichtig ist oder nicht wichtig, das ist was anderes. Ja.
Ja, ich finde auch immer, es kommt auch immer drauf an, was man will. Wenn man sagt, okay, ich mache einen Ausflug und ich knipse halt mit meinem Handy, dann ist auch cool so. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt diesen Moment in meinem Leben festhalten, wie bei einer Hochzeit oder so. Dann,
also ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Handyfotograf. Möchte ich mal an dieser Stelle.
Wow, okay.
Ich kann mit gut, Handys total gute Fotos machen. Das
stimmt ich nicht. Alle werden letztens so eine Diskussion. Tülay, sorry. Ich übe noch. Ich musste den Tobi fotografieren für eine Instagram-Story für unsere Seite, für Sigis Bar. In so einem Oldschool-Trainingsanzug.
Ja, das weil, Foto schuldet dich noch, weil genau. Mit Marc in der Folge hat er über meinen Fashion-Fauxpas gesprochen, weil ich so einen knallgelben Trainingsanzug habe. Und dann bin ich das letzte Mal, als wir unsere Einzelfolge aufgenommen haben, wo nur wir beide waren ohne Gast, habe ich den halt angehabt. Und dann habe ich gesagt, jetzt fotografierst du mich. Und dann stellen wir das online, weil das Foto schulde ich noch. Da hat er mich fotografiert und da habe ich gesagt, willst du mich veräppeln?
Der hat also ein Foto gemacht.
Ich habe einfach ein Foto Kacke. Gemacht. Der hat überhaupt keinen Blick gehabt, wenn ich geguckt habe oder was auch immer. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe Selfies gemacht mit Selbstauslöser. Das habe ich dann gemacht, weil ich konnte die nicht gebrauchen.
Ich habe mehrere Fotos gemacht. Und zwar immer so, ich hab doch fotografiert. So, bist du dumm oder was?
Also, man sieht nicht. Überhaupt nicht.
Also, ich, ja, aber war doch, soll ich von oben? Nee, also normal, nee, von unten, nein. Ich mach noch eins, warte. Nee, auch nicht gut.
Ja, vor allem, ich stehe dann fünf Minuten da und sag, okay, drück einfach mal drauf, da wird deins dabei sein. Und dann gibt er mir das Handy in der Hand, hat drei Fotos gemacht. Sag ich, ich hab da hingeguckt, ich hab das gemacht.
Der wollte so, dass ich 20 Bilder mache, weißt du?
Ja, du hast es nicht drauf.
Ja, ich kann es halt nicht.
Also ich bin einer, ich mache dann gerne halt das ein oder andere Bild mehr, weil ich halt aus Erfahrung weiß, in der Art und Weise, wie ich fotografiere.
Ja,
da
ist auch eine Speicherkarte. Halt, guck mal, ich bin noch aus dieser Generation, weißt du, ich habe noch so einen Film drin gehabt in der Kamera. Weißt du, 24 Bilder.
Ehrlich jetzt?
Ja. Oder 36.
Oder genau, der lange Film war 36 und dann musst du auch Glück haben, dass wenn du die entwickeln lässt, bei Minimal.
Ja, was soll ich dir dazu was sagen? Das ist noch wichtiger, dass du richtig guckst, was du fotografierst.
Früher waren die alle geil. Ich kann die alte Papierbilder zeigen, die sind alle super.
Die hast aber nicht du gemacht.
Doch, glaub mir. Auch die werden wir vielleicht hier irgendwann zeigen. Mal gucken. Wir haben noch, aber bevor wir auf Tülay Vergangenheit mit Musik und so kommen, wir müssen, glaube ich, weil es passt jetzt gerade noch zu dem Thema wegen Künstlerinnen und Künstlern, eine Frage von Siggi.
Guck mal.
Ja.
Geh mal Eis holen.
Du gehst Eis holen, Tobi? Tülay, warte mal, du musst für einen Satz musst hier bleiben.
Wir werden das im Nachhinein in super Qualität nochmal einspielen.
So, danke, Tobi. Genau, Tülay, wir haben eine Frage von unserem Barbesitzer Siggi.
Okay, leg los.
Du hast ja schon ein paar Folgen gehört.
Ja, natürlich.
Und Siggi schickt die halt meistens per Sprachnachricht rein, weil er ist immer irgendwie in der Metro unterwegs oder in der Selgros und kauft einen für die Bar. Mhm. Deswegen schickt er die mal rüber. Ich muss mal kurz hier so trotzdem noch ein bisschen weiterreden, weil ich muss die nebenbei gerade hier suchen. Normal mache ich es immer über das Handy. Der Akku ist aber leider leer. Warte, ich finde das ganz schnell. Und dann werde ich dir die Frage von Siggi hier live einspielen. Sekunde. So, das ist der Ordner. Hier sind seine Sprachnachrichten. Ich mach's mal laut.
Okay.
Auch für dich. So, da ist ja die Frage. Es geht los.
Gutes Divi, der Sigi hier, gell? Hier, was ich sagen wollte, du hast doch da mit dem Bomber-Tobi den Türleiter bei dir am Stammtisch. Von der Eye-Candy, gell? Ja, als du mir das gesagt hast, dachte ich, es wäre so Bonbon-Verkäuferin oder so, weißt du, so irgendwie so runde Bonbon-Verkäuferin oder so. Da habe ich mir das mal angeguckt. Da habe ich gedacht, okay, da sind so Künstler da, glaube ich, auf dem Portal, gell? Da habe ich mich gefragt, ob ich mal auch bewerben kann da, weil ich, also, das, was ich kann halt gut zuhören, so, weißt du, wenn du in der Bar stehst da und da kommt einer und der, keine Ahnung, erzählt dir was vom dicke Fuß oder Pickel am Rücken, weißt du, da musst du zuhören, so. Oh, ich meine, das kann auch nicht jeder und ich kann schlau gucken. Also ich kann schlau und interessiert gucken, wenn das einer sagt, so, weißt du. Aber hier jetzt mal Scherz beiseite, was mich immer interessieren würde, ich meine, Künstler habe ja oftmals so Schatten, weißt du, oder habe auch einen Pfeil im Kopf oder so. Was waren so die abstruseste Künstleridee, die sich bei denen beworben hat? Keine Ahnung, Wände ablecke oder irgendwie auf die Hände 14 Kilometer zu Fuß gehe, weißt du, was ich meine? Vielleicht kannst du dir das mal fragen, weil ich finde das schon spannend, ne? Also, bis später, der Siggi.
Okay. Verdammt gute Frage.
Ja, ist gut, ne?
Ja, weil da gab es schon
14 Meter auf Händen gehen, fand ich
ja,
ganz gut.
Aber da gibt es wirklich extrem abgefahrene Künstler, muss ich sagen. Eine war mal da, hat sich beworben.
Also ganz kurz, die bewerben sich auch da. Also,
ja,
oder
also
oder man kann sich bewerben.
Ich wusste nicht, wie ich das registrieren, bewerben, wie auch immer. Mhm. Ich habe es dann mal bewerben genannt. Also die, ich habe das ja für alle sehr einfach gehalten. Ich habe ein Formular vorbereitet, wo schon viele, viele Dinge drinstehen. Das müssen sie einfach nur ausfüllen und schicken mir dann halt eben Bilder etc. per WeTransfer zu. Ich brauche das halt immer in maximaler Qualität und so. Und das dauert nicht lange, 15 Minuten, da bist du dann durch. Ne? Mit Schicken, mit Fotos aussuchen und das Formular ausfüllen, das dauert vielleicht, keine Ahnung, noch nicht mal 10 Minuten. Ne? Und dann schicken die mir die Dinge zu. Und ich unterscheide immer zwischen, bist du ein Storyteller oder bist du keiner? Also egal, welche Kunst du machst, ob du das in deiner Freizeit machst oder ob du das als Vollblutkünstler machst, das ist mir erstmal egal. Aber du musst einen Stil haben, ein Storyteller sein, du musst was zu sagen haben in jeglicher Art und Weise. Und ich habe gelernt über Eye Candy, dass ich meinen persönlichen Geschmack zurückstelle. Ne? Und ist auch so ein Ding, was ich einfach gelernt habe, okay, wie kann ich jetzt unterscheiden, weil ich bin jetzt kein Kurator, ich bin auch kein, möchte auch kein Meinungsmacher sein, ich möchte die Menschen einfach nur auf einer Plattform zusammenbringen. Aber es soll natürlich auch Qualität haben, das auf jeden Fall. Aber oft ist es so, wenn man dann sagt, sei bitte ein Storyteller, dann fallen schon viele durch dieses Sieb durch, weil viele machen auch Kunst und haben gar nichts zu sagen. Also das ist dann ist Eye Candy einfach falsch. Ja.
Okay.
Ich glaube, das ist eine sehr ganz gute Möglichkeit, an Künstler zu kommen, die dann wirklich auch gut sind. Ja.
Mhm.
Aber es haben sich natürlich schon Leute beworben.
Du musst keinen Namen nennen. Sie, also, möchte keinen
ich
Namen
will
nennen.
Auch auch. Das ist manchmal, klar, wir haben, glaube ich, alle irgendwie einen Schatten, aber es gibt manche,
Fall
die,
im
haben,
Kopf, hat sie gesagt.
Die haben manchmal einfach noch einen größeren Dachschaden. Ja, und da haben sich schon manche Leute beworben, wo ich gesagt habe, das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Und einmal war eine Künstlerin, die mich auch schon fast angefangen hat, dann zu stalken beispielsweise, ne? Und hat dann irgendwelche Sachen eingereicht, die sahen dann aus, ich kann das gar nicht beschreiben, wie die Kunst konnte man gar nicht erkennen. Auf der Kunst waren, die sahen aus wie so Flyer von Kick oder Penny oder keine Ahnung, ja. Und dann hat die dann ganz viele Sachen eingereicht, wo sie dem Prinzenpaar, das ist jetzt kein Scheiß, ja, wo die dann von Prinz Harry und keine Ahnung, irgendwelche Fotos genommen hat und hat dann irgendwelche Sachen draufgeschrieben und hat das als Kunst eingereicht. Und dann war ich so, oh wow, so, ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Ja. Mhm. Oder eine andere, es gab einen anderen Künstler, der überdimensionale Pussys gemalt hat und aufgeblasen hat und keine Ahnung, so ganz, ja, ganz komisches Zeug. Und das ist so,
willkommen, wo ich mir denke, okay,
was will der Mensch uns damit sagen?
Ja, ja, so. Ja, ist okay.
Also wir waren schon sehr, sehr...
Das ist ja Kunst.
Ja. Ich glaube, ich habe mir da schon Gefallen getan, wenn ich dann sage, du, wenn du was zu sagen hast, Storyteller bist du herzlich eingeladen. Gerne, ja. Ne?
Also ich muss kurz noch, weil das schließt den Kreis zu dem, was wir vorhin besprochen haben, mit den Gagen und wie viel auf Veranstaltungen für welche Künstlerinnen und Künstler gezahlt werden. Also ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten und ich glaube, die Person hört es eh nicht, aber ich war auf so 2 bis 3 Hochzeiten. Also immer schön finde ich, wenn es heißt, es gibt später ein Feuerwerk. Finde ich super. Also meistens sind es irgendwie die Trauzeugen, die so bei der Metro so ein paar Großpackungen gekauft haben und die anzünden. Ey, alles cool, weil das sind ja keine Pyrotechnik-Künstler. Ne? So, sondern die machen alles super. Aber es gibt immer wieder so dieses, nachher gibt es noch eine große Feuershow. Also okay, wow, cool, bin ich gespannt. Also ich mache ja Musik, ne? Da könnt ihr auch alle rausgehen, gibt es die riesen Feuershow. Und dann tanzen die so mit so Fackeln und jonglieren mit Feuer. Und ich habe mir sehr oft dabei gedacht, so, yo, das hätte ich auch hinbekommen mit dem Tobi zusammen. Noch mit Fotos noch dabei. Und plus, dann fragt man so den Trauzeugin oder den Trauzeugen so, hier, was, weißt du, was es gekostet hat eigentlich so, die Show? Ja, ja, und dann kriegst du einen Preis genannt, denkst du so, ah ja, aber mit mir wollten die handeln wegen DJ.
Ja,
so.
Ja.
Und ich bin mir so, okay. Und dann, ja, war so ein bisschen...
Wobei ich auch schon tolle Feuertänzer gibt's, gesehen habe.
Definitiv. Ich war auf einer Hochzeit, das war super. Also es war wirklich ganz, also wirklich richtig geile Show. Musik dabei, geile Performance, haben die auch die ganzen Kids, die so da sind, dann ne, so von den ganzen Gästen, die Kids mit einbezogen, das war wirklich super. Und dann am Ende, klar, so das, ja, obligatorisch am Ende, so, ja, wird ein flammendes Herz natürlich, also, alles war super. Aber es gab auch viele, wo ich mir dachte, so, ja, die rennen da mit 2 Fackeln durch die Gegend und ja, tanzen psychedelische Musik.
Gut, jedem das,
wow,
sein,
aber ja, hey, nein, aber die haben auch ihre Daseinsberechtigung, haben ihr Geld bekommen, alles super, aber da habe ich auch ab und zu gedacht, jetzt um auf Sigis Frage zu kommen, was muss ich tun, um mich bei dir zu bewerben?
Ja, du kannst ja auch nicht, also ne, Kunst brauchen wir nicht diskutieren, wenn es für denjenigen wichtig ist, warum er das macht, ist das dann auch okay, aber ich meine, du hast ja einen gewissen Rahmen, den du schaffst, du kannst ja nicht alles irgendwie representen.
Ich fand die Frage gut von Tülay, war dieses, wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, sprich so, ne, also du, da muss, also es muss ja nicht eine Geschichte sein, aber du musst irgendwie was transportieren.
Du musst was zu sagen, also ich meine, es ist ja immer so das Ding, warum machst du Kunst? Du machst Kunst, weil du irgendwelche Dinge in deinem Körper hast, die aus jeder Pore raustreten müssen.
Genau.
Ja, so ist das ja. Es muss irgendwie raus, ja, aus dem System. Und Dinge, die du zu sagen hast und die Dinge, die du fühlst oder Sichtweisen. Und wenn das so durch uns durchkommt und raus muss, dann, und ich muss das machen, dann finde ich das total cool, ja, und dann fühlt das jeder auf eine andere Art und Weise, ja.
Großes Lob auch an der Stelle, ich hab auch einen Künstler gehabt, und der hat einfach der hat quasi Karikaturen gemalt. Na, also der hatte so seine Staffelei da vorne mit einem weißen Papier und jeder konnte sich vorhin setzen und hat einfach gemalt. Und das war, also ich fand es so cool, weil es war nicht schwer, also, sorry, nein, also nicht schwer im Sinne von, das, was er macht, ist schwer, ich kann das nicht, also, das, man muss es können. Aber für ihn war es so, er saß da und jeder konnte sich vor ihn auf den Stuhl setzen, ob als Pärchen oder alleine. Und er hat wirklich innerhalb von ein paar Minuten ein cooles Bild hingezaubert. Und alle haben das quasi mitgenommen, ne? Also eingerollt, zack. Und geil, das war mein Bild von dieser Hochzeit. Aber ich fand das wirklich sehr, sehr cool, weil das war jetzt auch keine übertrieben herausragende Idee. Also auch von so als Entertainment-Faktor für eine Hochzeit, sag ich jetzt mal, ne? Aber ich fand es irgendwie geil, weil das war für mich, der schon viele Hochzeiten erlebt hat, irgendwie so, ich dachte so, krass, das habe ich noch nicht gesehen, ich fand's witzig. Und die Leute saßen da und jeder hat es gemacht. Über den ganzen Abend wird halt immer kurz hingesetzt, zack, Bild gemalt. Ich ja, fand's schön. Ne? Also es war so...
Wenn ich das kurz so sagen darf. Ja, also ich glaube, das ist aber für den Künstler selber, ist das ein Job.
Ja, war's auch.
So, ich glaube, dass er sich nicht darüber ausdrückt, dass er andere Menschen...
Nein, das war ein Job, natürlich. Aber nochmal, das war für mich was, wo ich sage, okay... Klar, für ihn war es ein Job und wahrscheinlich war das für ihn auch kein Riesenauftrag, das den ganzen Abend zu machen, aber das, was geblieben ist oder das, was die Leute mitgenommen haben, das war für mich wieder so, wo, also hätte man mir gesagt, guck mal, wir haben dem jetzt Geld bezahlt dafür, dass er das macht, finde ich das super. Ne? Also das ist so...
Absolut. Also und da zeigt es ja auch wieder, ich meine... Warum auch nicht? Kannst du, genau. Ne? Warum sollst du das nicht machen, wenn du das beherrschst und du bist in der, und das ist ja auch wieder so ein Ding. Ich meine, wenn ich etwas male, ich kann überhaupt nicht malen, obwohl ich gerne Bilder male und so, das mache ich dann für mich, aber ich kann, wenn ich mir Maler angucke, ne, so wie du sagst, ich bin kein Fotograf, ich würde nie sagen, dass ich ein Fotograf bin, ja, irgendwie würde ich sagen, ich mache Mixed Media Art zum Beispiel. Aber malen, das, ich bin da nicht wirklich gut drin. Aber solche Menschen, solche Künstler, die dann hingehen und können binnen von 10 Minuten einfach dich super, super geil zeichnen und so.
Genau.
Die verdienen dann ihre Kohle damit und das ist doch völlig, völlig legitim. Ist doch super, super unterhaltsam auch und... Da fällt mir gerade ein, dass ich letztens auf der Zeil war, wo ich ja nicht oft bin. Ich bin nicht oft in der Stadt, ne? So ist nicht meins. Und da musste ich dann irgendwie Warum hin. Bloß? Da waren zwei Künstler, die haben porträtiert.
Ja.
Und da hat ein Bild gekostet, da war ich schockiert, 5 €. Und er hat so gut gezeichnet. Und da war ich so...
Also
eigentlich hat mir das Herz geblutet, ja, als ich das so gesehen habe. Aber wie gesagt, du machst das, was dir halt, ne, verdienst dein Geld damit. Und wenn das dann auf diese Art und Weise ist, klar, ist besser, ein bisschen Geld mit etwas zu verdienen, was man mag, als mit etwas, was man vielleicht nicht mag, ja, mit irgendeinem Job oder so. Aber ich fand's, das war ein wirklich guter Künstler und ich habe den Preis gesehen. Ich dachte so, boah, krass.
Da sind wir wieder an dem Punkt, dass vielleicht, wenn er sagt, es kostet 10 €, dann wieder weniger bereit sind, das heutzutage zu bezahlen für sowas.
Ja.
Was dann wieder schade ist und er sagt, okay, dann mache ich 5. Dafür mache ich dann halt auch ein paar, anstatt dass ich dann weniger mache. Und ja, das ist...
Das ist krass, das, ne? So, also ja, das ist so, boah, okay.
Ich habe letztens eine Story gesehen und habe die dann gepostet auf Instagram von einem, ich meine, das war irgendwie ein Obdachloser und ich weiß nicht, wie das entstanden ist, vielleicht war das auch, also gestellt war es nicht, aber es war so, der Typ, der es gefilmt hat, hat quasi dem Obdachlosen ein Foto abgekauft und meinte so, ey, kann ich das Foto kaufen? Mhm. Und der Obdachlose meinte so, ja, klar, gerne. So, und ich weiß nicht, ich glaube, der hat ihm wirklich auch 10 € oder sogar 15 gegeben dafür. Und hat dann auch das Bild gepostet und das Bild war echt cool. Weil der halt da sitzt und macht halt irgendwie einfach Fotos. Und es war so ein bisschen herzzerreißend für mich in dem Moment, weil das Foto, also erstens war das Foto echt cool.
Mhm.
Also war ein schönes Bild. Plus der Satz von dem Mann war halt so dieses so, nee, ich will eigentlich kein Geld dafür haben, weil ich bin kein Profi. Von wegen so, ich würde jetzt, also der hätte es ihm auch geschenkt, ne? Aber es war so dieses, ich will, Geld bekommen andere für ihre Bilder. Von wegen so, Profis bekommen halt Geld für ihre Fotos. Und der meint so, egal, ich will es dir abkaufen, hat ihm Geld gegeben. Und dann war so sein letzter Satz, ja, ich hoffe, ich kann irgendwann auch mal vielleicht, also nee, mein Traum ist es, irgendwann mal eine Ausstellung zu machen.
Och.
Ja, und das war für mich so dieses, ey,
ja, aber das ist es, genau.
Leider
das
war das, also ich hab's irgendwie, ich hab da noch versucht, so ein bisschen zu recherchieren, woher das kam, das Video, aber es war irgendwie leider nicht aus Frankfurt.
Schade, ja.
Also, weil, ich glaube, es war aus Köln, glaube ich. Oder weil man konnte irgendwie so eine Bahnstation im Hintergrund sehen, aber das war nicht Frankfurt. Weil das war in dem Moment auch mein Gefühl, so dieses, ey, ich hätte voll Bock rauszufinden. Also hätte ich jetzt, keine Ahnung, hätte ich gesehen, okay, der Typ sitzt an der Konsti. Oder an der Hauptwache.
Ja, hätte man irgendwas machen so, können dann, ey, ja.
Lass ihn mal suchen, ne? Und egal, man hat immer, wie du sagst, ein Netzwerk, man hat Leute, die man findet, irgendwie kriegt man es zusammen und dann, ey, und wenn es nur irgendwie. Und
könnte
dir,
man das irgendwie organisieren, ne?
Ja. Ein Eye-Candy-Shop, in Anführungsstrichen, in der Nordi ist, also im Nordwestzentrum, wo man sagen könnte, komm, wir hängen da 10 Bilder auf oder 20 von dem. So. Weißt du, das war so dieses...
Ich hätte es sofort gemacht.
Ja, ich weiß.
Also ich habe das Video gesehen, ich fand es auch
ziemlich geil. Weil aber auch es war nicht Frankfurt, ne?
Nee, ich bin nur kritisch bei solchen Videos, ne? Weil ja, man weiß doch nicht, einfach, ja. Dann filmst du nicht, dann gut, dann sieht man es auch nicht. Und es ist, da bin ich immer so ein bisschen zielgespalten. Aber ich, genau der, auch dieser letzte Satz, ne? Der Mensch saß da und da sind wir wieder bei dem Punkt. Ne?
Aber das war nicht gefaked, oder meinst du nicht?
Nee, glaube ich nicht. Ja. Aber das war einfach so dieses... diese Wünsche und diese Träume zu haben, nämlich das zu zeigen, was man selber macht, was vom Herzen kommt und was man schön findet. Und das ist schon immer so eine Sache, wie gesagt,
ich fand diesen Satz, das hat mich leider ein bisschen gekillt, so dieses ja, ich wünsche mir mal irgendwann eine Ausstellung zu machen mit meinen Bildern.
Aber ganz ehrlich, das Foto war echt auch cool. Also es war
geil, ne, das Foto. Es war nicht, nichts Besonderes.
Es waren Häuser und da war ein Fahrrad davor irgendwie so, aber mit dem Licht, das war schon richtig, also und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, ne?
So alleine, dass der
Auge für Momente, genau. Szenen oder sonst irgendwas zu haben, das kann man im Grunde nicht bezahlen.
Das Auge so. Plus, der Typ sitzt, ja, heutzutage hat er wahrscheinlich auch ein Handy dann wahrscheinlich, ne? Kann ja sein.
Wie er die Fotos macht, das...
Wie auch immer, aber hat er gesessen oder hat irgendwie dieses Bild gemacht, das war für mich dieses, Mann, ey.
Aber ich glaube, ich...
Das wäre so cool.
Dieser Satz auch, ich hoffe, ich kann irgendwann mal eine Ausstellung machen. Ich weiß nicht, es ist natürlich auch immer, wir hatten das Thema ja vorhin mal kurz... Es ist immer eine Sache, was du dir selber zutraust und welchen Mut du auch hast, um Dinge zu machen. Ja, das ist ja eigentlich eine Grundvoraussetzung. Ja. Und da finde ich einfach, wenn du eine Ausstellung machen möchtest, dann kümmere dich halt drum.
Ja.
Ja, weil
ja.
Das... ne.
Gebe ich dir recht, auf jeden Fall, aber ich glaube, in dem Zusammenhang, also wenn wir mal jetzt von der Echtheit dieses Videos ausgehen, ist halt so...
Ich kenn's halt nicht.
Also nein, aber so als Obdachloser, ne, der eh schon wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, ich sag jetzt mal, vielleicht, weiß ich nicht, einen Job zu finden.
Aber der hat das gesagt?
Ja, ja.
Ach, der hat das gesagt?
Ja, er saß da und hat das Bild quasi
gegeben. Der es nicht mehr verkaufen wollte.
Ja, genau. Okay.
Der es eigentlich schenken wollte und hat gesagt, ich bin kein Profi, aber sein Traum wäre, das eigentlich zu machen, weil es ihm so viel wäre.
Ich dachte, der andere wäre das. Nee, dann natürlich nicht. Dann ist es.
Aber das war so der Moment, wo ich dachte so, genau, wie soll der Mensch, wenn wir jetzt mal von dem ganzen Setup, wie es war, ausgehen, sagt, ey, guck mal, normalerweise verlangen Profis Geld für ihre Bilder. Ich will kein Geld haben, aber schön, wenn du mir was gibst. Hat der Mensch, der es gefilmt hat, gemacht. Der sagt doch, ja, ich finde das Bild schön, ich will es bezahlen. So. Und dann war halt der Satz von dem Obdachlosen so dieses, ja, ich würde ja auch gerne mal eine Ausstellung machen
mit meinen Bildern. Ja, das ist natürlich...
Ja, und das war halt echt so dieses, okay. Ey, genau, wie soll... Also, genau... Also wie soll der aus eigener Kraft?
Ja, ich finde es immer schwierig, weil es ist, da sind wir wieder bei unserem Podcast hier, ne? Jeder Mensch hat so seine Geschichte und dann weißt du nicht, was dahinter steckt und wie man da wird es mit der Ausstellung ja nicht gemacht sein, ne? Ich meine, wenn der Mensch wirklich auf der Straße lebt und dann...
Nein, aber ich glaube, schwierig. wenn man, also...
Das aber man kann das natürlich schon supporten oder so. Aber es ist, wow, das ist ein sehr krasses Thema eigentlich.
Und ich finde, keine Ahnung, falls dieser Mensch, der dieses Bild gekauft hat und es hört, soll sich an uns wenden.
Wir werden ihn supporten, dass er seine Ausstellung bekommt. Genau,
nee, weil das war für mich der Gedanke so in dem Moment. So, ne? Dieses, ey, wenn ich gewusst hätte, dass es, nochmal, wenn es an der Konsti oder an der Hauptwache gewesen wäre, hätte man den Menschen bestimmt ausfindig machen können und sagen können, guck mal, wenn es wirklich dein Wunsch ist, irgendwie kriegt man es hin.
Klar.
Und wenn es nur eine Instagram-Seite ist, die man für denjenigen dann, keine Ahnung, ins Leben ruft, dass er seine Bilder da hochladen, was auch immer. Ich fand da diesen, ja, für mich war dieser Satz, war so dieses, ach fuck, ey. Wenn sein Wunsch ist, eine Ausstellung zu machen, so schwer kann das nicht sein.
Ja, mit einem Satz so viel es war hart, Emotion,
ja.
Für was, wo es gar nicht für ihn in erster Linie drum ging, aber er sagt diesen Satz und man merkt halt, was dahinter steckt so ein bisschen. Ja,
ja klar, weil er auch selber sich, glaube ich, in dem Moment so in diese Position gerückt hat, zu sagen, so, ich schaffe es eh nicht, aber mein größter Wunsch wäre mal, meine Bilder irgendwo zu zeigen. So. Das
naja, könnte man ihn auf jeden Fall supporten, wenn man wüsste, wo der irgendwie herkommt.
Wir können ja nochmal gucken. So. Ich weiß ob man das noch... Ich werde wirklich versuchen, das rauszufinden, aber ich glaube, das war halt echt nicht hier. Nicht in Frankfurt. Würde ich gerne tun. Tülay. Nee, Tülay. Doch, Tülay.
Tülay.
Ich muss üben, Mann. Tobi. Du hast den Namen heute noch nie gesagt, so.
Stimmt. Ja?
Okay.
Aber wenn wir jetzt nochmal sind, ich würde gerne nochmal ein und dann würde ich gerne wirklich zu dem Thema kommen, was du denn vorher gemacht hast oder beziehungsweise was du noch so machst. Aber wie bist du auf iCandy gekommen, Frankfurt?
Den Namen meinst du?
Ja. Das ist noch so.
Ich habe einen Song geschrieben. Mhm. Das heißt iCandy und Soul Food. Und dann dachte ich so, eigentlich passt das ja total zu den Künstlern.
Ja.
Jeglicher Art und Weise, iCandy und Soul Food. Und dann dachte ich so, okay, ich hätte gerne erstmal so einen lokalen Bezug. Mhm. Und deswegen habe ich das iCandy Frankfurt dann genannt. Ja. Der Traum wäre es ja dann auch ein iCandy München und iCandy Köln und was auch immer zu haben. Aber es hat sich dann anders entwickelt. Also mittlerweile ist iCandy Frankfurt wie so ein Brand und die Künstler kommen trotzdem von überall her, was auch cool ist. Ja. Aber so kam das eigentlich durch einen Song, den ich geschrieben habe.
Nee, weil ich hab mir nur überlegt, weil der Name iCandy, ne, so, ich übernehme es jetzt, Augenzucker, wie auch immer. Ja. Ist ja dann eher so auf diese optische Künste, ne? Und dann hat ja auch Musiker und so weiter und so fort. Deshalb wollte ich das jetzt nochmal nachfragen.
Ja, da wird es ja auch ein Ear Candy geben.
Oh.
Zukunftsklänge. Ja, da gibt es schon ein paar Ideen auch.
Hast du den Namen schon gesichert, ja?
Ear Candy, ja klar.
Sehr gut.
Ich habe auch iCandy München und iCandy Berlin. Nee, Berlin war schon weg. Aber iCandy Köln und alles schon irgendwie gesichert. Aber wie gesagt...
Aber Ear Candy ist auch super.
Ear Candy wird dann auch so die nächste Stufe.
Sehr gut.
Aber
das war das Einzige, wo ich so angestoßen bin.
Ja.
Nicht negativ oder so, sondern einfach...
weil es erstmal... Ne,
Eye Candy war für mich jetzt, ne, du guckst ein Bild
visuelle
an.
Visuelle Künstler.
Ja, genau.
Aber die sind ja auch auf der Bühne fürs Auge, ne? Die meisten.
Ja, der Cäsar
ist ja... Der Cäsar ist was fürs Auge, ja. Also. Auf der Bühne.
So, jetzt kommst du.
Ja, ich wollte nur wissen halt, weil wir haben ja auch... Also, wir können es ja jetzt hier offenbaren quasi. Also, dein Bruder war ja auch schon Gast hier.
Ja, ich hab's gehört.
Der Sadi, ne? Und,
War ein cooler Mitschnitt übrigens.
Ja.
Fand ich ganz gut.
Es war auch ein richtig cooler Abend. Also, es war so, man saß da und hat einfach nur gelauscht, was ein Mensch so alles schon gemacht hat und erzählen kann. Also, das hatten wir öfter schon so, aber gerade der Sadi hat auch so... Wie soll ich sagen,
auch schon viel erlebt.
Auch in viel verschiedenen Richtungen und halt auch nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Amerika und so weiter und so fort und mit allen drum und dran. Also Das war schon sehr, sehr hörenswert, fand ich. Und da hat er ja auch schon gesagt, ihr müsst unbedingt mal meine Schwester einladen. Genau. Die hat auch was zu erzählen.
Genau, das hat er gesagt.
Bloß und das war, glaube ich, das war sogar, nee, ich will nicht sagen, es war vor iCandy, aber gut, wie lange gibt es uns jetzt? Anderthalb nicht. Jahre? Na gut, da wird es das schon gegeben haben, oder?
Ja. Vor eineinhalb Jahren habe ich das gestartet. 16,
okay, dann war das halt auf jeden Fall noch nicht so groß, wie es heute ist. Das heißt, meine Rückschlüsse ziehen,
ja,
dass er dich praktisch angepriesen hat, ja, bevor es iCandy gab.
Wenn das heißt, das es gab es.
So, und jetzt haben wir schon lange geredet, aber jetzt gibt es eigentlich die Geschichten schon noch zu erzählen, die vorher waren.
Genau, weil er hat ja irgendwie da schon ein bisschen in seiner Folge. Also für die, die es noch nicht gehört haben, hört euch diese Folge an, damit ihr versteht, wie es weitergeht.
Ja, ist eine schöne Folge.
16 ist es, glaube ich. Ich kann nicht so gut gucken von hier. Der Bilderrahmen hängt so weit weg in Siegsbahn. Ich habe mein Fernglas nicht dabei.
Aber er hat ja erzählt, dass wir aus einer Musikerfamilie
genau,
kommen.
Genau, das hat er erzählt. Ne? Genau.
Und
er hat sehr viel erzählt, was du schon so gemacht hast. Also und...
Ja, also...
Wo du überall schon gesungen hast und so.
Ja.
Ja, komm, jetzt rück da mal raus.
Also...
Du bist ein bisschen Name-Dropping dafür.
Nee, ich finde das...
Na, komm.
Ich tue mich da immer so schwer mit.
Ja, du. Ich hab's gesagt.
Okay, also erstmal, klar, wir kommen aus einer Musikerfamilie.
Ja.
Mit Sadi ist es so, dass wir... Bei uns gab es immer zwei Themen. Das war entweder hast du Musik gemacht oder Essen. Mhm. Also, wir haben auch so ein paar Gastronomen in der Familie, in der Türkei zum Beispiel. Und deswegen waren das immer so die zwei Möglichkeiten. Und beide hatten immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert, auch in der Familie. Mein Vater hat hauptsächlich gekocht bei uns. Die Männer haben überhaupt viel gekocht bei uns. Mhm. Und der eine hatte mal auch ein Restaurant in der Türkei und. Wie gesagt, also entweder machst du Essen oder machst halt eben Musik. Ja. Und wir sind halt damit groß geworden.
Diese beiden.
Ja.
Ja, super.
Und bei Sadi ist natürlich so das alles zusammengekommen auch. Und ich habe natürlich früh angefangen. Ich habe mit 5 angefangen zu singen. Und für mich war immer klar, dass ich das mache. Also wir hatten das Glück, dass wir halt immer Studios auch hatten. Und da konnte man dann auch immer hingehen. Man ist früh mit dem Medium Musik eigentlich in Berührung getreten. Und wir hatten auch immer alles da. Also wir sind eher beide Studiokinder. Andere fangen ja mit Live-Musik an. Wir haben halt mit Studio gleich angefangen, weil es war halt immer da. Und es war klar, dass man das irgendwie macht oder dass man sich mit irgendwas Künstlerischem betätigt, auf jeden Fall. Und so, wir haben ja so eine Freigeist-Familie, ne? Und da durften wir uns schön entwickeln eigentlich. Und das Wichtige ist, glaube ich, dabei, dass wir auch Eltern hatten, die eben nicht, zum Beispiel dieses Thema, was wir vorhin hatten mit brotlose Kunst. Kunst hatte bei uns immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und wir mussten, uns wurde nicht gesagt, du musst erst einen richtigen Beruf machen oder sowas. Das war für uns ein richtiger Beruf, von vornherein, weil der Vater war Produzent, mein Vater spielt, ich glaube, 5 verschiedene Instrumente und das war immer ein Riesenthema bei uns und für uns war es eine Berufung, ja. Und klar, ich habe dann angefangen zu singen und dann Songs geschrieben und bin damit groß geworden. Dann die ersten Instrumente gelernt, bisschen Piano hier und Gitarre und. Und wie Sadi auch so erzählt hat, mein Vater hat dann immer gesagt, so, jetzt musst du noch das und das lernen und ne, die Noten lesen und dies und das. Und wir hatten, wie gesagt, immer alles da und dann hat sich das entwickelt. Und für mich war mein Beruf war eigentlich schon sehr, sehr früh klar. Ich habe Texte geschrieben und habe die halt vertont. Und dann haben wir mit meinem Vater sehr, sehr viele Songs geschrieben, aufgenommen. Und dann habe ich halt damit angefangen. Und vorhin habe ich ja das kurz angeschnitten. Der erste genau, bevor wir angefangen haben. Der erste Plattendeal war dann tatsächlich mit Logic Records, ne? Wo dann mehrere Leute, die wir auch kennen, also Moses war auf dem Label, Sven Veth war auf dem Label. Und das war dann der erste Plattenvertrag quasi.
Aber warst du da als Künstlerin gesigned? Mhm. Oder? Ja. Also als Solo?
Als Solokünstlerin. Okay. Nee, nicht als Solokünstlerin. Das war tatsächlich ein Duett mit Mathis Angermann und es war ein House-Track. Mhm. Total witzig. Und ich hatte aber schon viele Songs geschrieben und so. Davor gab es auch die Jahre, da war ich mit meinem Vater. Wir haben viel im Übrigen auch auf Hochzeiten gespielt. Mhm. Und da habe ich dann Keyboards gespielt, so mit 12 und habe dann die zweite Stimme gesungen und mein Vater hat vorne Gitarre gespielt und da hatten wir die Band. Das waren so die Anfänge, also zu Hause Songs schreiben und aufnehmen, mhm, und auch in die Materie im Studio arbeiten und so. Das haben Sadi und ich halt sehr, sehr früh gelernt und eigene Songs halt schreiben und dann halt auf die Bühne gehen und Geld verdienen. Schon, mhm, mit 12 und mit Papa, ne, auf der Bühne und die Miete verdienen für zu Hause. Und und dann war es ganz logisch. Ich hatte ganz viele Songs und dann habe ich den ersten Track aber, also die erste Single, sorry, die dann rauskam, war dann ein Duett mit einem Sänger zusammen und da haben wir einen Deal bekommen halt bei Peter Ries, damals ein Produzent. Und waren dann bei Logic und da war das erste, war so eine House-Single, da war ich glaube ich 18 oder so, ja. Und der Moses war, weiß ich gar nicht, 16 oder 17. Weiß gar nicht, wie viel Unterschied wir haben zwischen uns. Und so fing das halt an, ne? Und dann kam so, ich wusste, dass ich das jetzt nicht für immer machen werde, weil House war nicht so mein Ding, also ich fand die Nummer toll und fand ich alles cool, aber ich habe eher so R&B Sachen gemacht und Pop, Soul, das war so eher meine Schiene. Und und dann hat Moses mich gefragt, ob er hatte die Möglichkeit als Support von einem von Black Beat Night hieß das, die sind nach Deutschland gekommen oder haben das so eine Tourreihe gestartet und da war Chaka Khan, Mother's Finest und Maze und dann war Moses quasi der Support Act, ja, für ein paar Wochen und da hat er mich gefragt, ob ich dann halt singe, dort mitmache und die Band war überhaupt so eine witzige Besetzung, die der Moses da, da war der Eddie dabei. Kennt ihr noch Markus Löffel von Jam & Spoon?
Ja, ja.
Der war damals der Tourleiter. Mhm. Der Turbo B von Snap gab es ja da noch nicht. Das war der Beatboxer und der Drummer. Mhm. Und der Mark Francis an den Turntables und so. Und dann sind wir auf Tour gegangen. Wirklich 3 Wochen. Und in der Zeit habe ich dann entschieden, dass es jetzt Zeit ist, ja, dass ich dann wirklich meine Musik und meine Tracks dann irgendwie rausbringe. Und dann habe ich dann in New York mein zukünftiges Label kennengelernt, ja, über einen Manager. Und dann hatte ich meinen ersten Plattenvertrag für mein erstes Soloalbum und dann ist das alles so in die Gänge gekommen, quasi, ne?
Aber das war dann englischsprachig, ne?
Das war englischsprachig, okay, ja. Also das war englischsprachig. Und klar, davor hatte ich auch Bands, ne, in denen ich gesungen habe und so. Aber für mich war immer klar, dass ich irgendwann eine Platte machen möchte, wo ich halt eben meine ganzen Songs rausbringen kann. Und hatte auch das Glück, ja, ich hatte ein paar Plattenverträge. Und ich hatte ja vorhin schon ein bisschen so erzählt, jetzt habe ich gerade einen Hänger-Moment.
Nicht schlimm.
Musste rausschneiden.
Nö. Soll ich eine Zwischenfrage stellen?
Nee, okay. Ich wollte nur eine Kurve kriegen.
Ja.
Ich habe dann quasi auch Jobs gemacht, Studiojobs gemacht, wo ich dann nicht arbeiten musste, Gott sei Dank. Sprecherjobs oder halt eben auch irgendwelche, ich habe ganz, ganz viele Werbejingles besungen, ja. Die haben dann immer ganz gut bezahlt. Und da konnte ich mir das Künstlerdasein quasi dann auch genehmigen, ja, ohne dass ich jetzt irgendwo großartig jobben muss. Da gibt es auch eine witzige Geschichte. Es gab dann eine Zeit lang, wo es dann nicht mehr so viele Tonstudio-Jobs gab. Und dann gab es aber Callcenter. Und da habe ich im Übrigen mit Sadi und Shima, fällt mir gerade ein, haben wir im Callcenter gearbeitet. Mhm. Ne? Die Musiker, die dann keine Jobs hatten, sind dann ins Callcenter gegangen. Ja, ich muss gerade lachen, weil Shima ja schon hier war und Sadi auch schon hier war und wie wir alle drei im Callcenter gesessen haben.
Wir zwei auch. Wir haben auch schon, aber wir waren als Supervisor.
Callcenter-Gemeinschaft hier.
Aber wir kennen, ich möchte es mal nennen, den Zauber des Telefonierens.
Ja, vor allem den Zauber der schönen Stimme.
Ja.
So, das war wirklich wichtig.
Ja, weil vielleicht ganz kurzer Exkurs, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche. Das war so, ein Teil unserer Arbeit war halt, die Menschen, die telefonieren, auch abzuhören und praktisch so Qualitätsstichproben zu machen. Und dann saß man halt am speziellen Rechner und hat halt gehört, wie diese Person gesprochen hat. Und man saß da und denkt mir so, oh mein Gott, was für eine Stimme. Und dann hat man die Person halt gesehen. Und nein, nicht lachen. Es war halt einfach so, sie war ganz anders, als man sie sich vorgestellt hat, mit dieser Stimme.
Wenn du im Pausenraum dann hörst, weißt du, also als Beispiel, so komm, wir gehen, keine Ahnung, in die Pause, essen, Mittagessen, Zigarette rauchen, was auch immer. Und dann hast halt die Person da sitzen, die dann so, aber am Telefon eine... Also die Stimme hat sie auch im Original gehabt, ne, aber es war halt so, wenn du privat dann sprichst, ist es halt so... Nicht so wie
am Telefon.
Ja, wie am Telefon, oder wie wenn du einen Sprecherjob machst oder sonst was. Sonst war halt so, bla, und dann sitzt halt so da und dann hörst du dieses so, schönen guten Tag, mein Name ist... Hallo.
Welche? Ich habe tatsächlich einmal gesagt, ich meine, ey, du hast eine, also...
Ja, so sag's eine Frau,
sexy, Mädel, sexy Stimme.
Ja, Tobi. Ja, okay. Ja, ich hab dann wirklich gesagt, also ich habe in allen Bereichen eine Eins gegeben, aber ich habe einfach... ihr eine Bitte noch mit auf den Weg gegeben, aber ich meinte, pass auf, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt, ich gesagt, pass auf, du hast eine super Stimme und du machst das richtig gut, aber wir sind hier nicht bei einer Sex-Hotline. Weil die hat es so übertrieben mit ihrer Betonung, wo ich gedacht habe, also du hast dazugehört, hast gedacht so, okay, es geht hier um Dosensuppen, okay?
Genau, oder um Schokolade.
Und nicht um was auch immer du mit dieser Stimme noch alles erreichen kannst. Dann musst du woanders arbeiten, das kannst du auch. Aber dann habe ich nur gesagt, ey, vielleicht eine Nummer runter. Aber ich hab gesagt, die war wirklich gut und alles drum dran. Ich wollte die auch nicht da irgendwie von Kahn fahren. Aber ich habe nur gesagt, ey, dann mach mal ein bisschen langsam. Sonst hier, Dosensuppen. Haben Sie schon mal Dosensuppen gegessen?
Ja, genau. Haben Sie schon mal.
Das Beste war immer, weil sie ist immer aufgestanden, wenn sie jemand dran hatte.
Ja, stimmt.
Immer aufgestanden und dann ist sie voll aufgegangen. Und ich habe das auch gefeiert. Also ich fand es auch gut, weil ich musste das im Vorfeld dann halt mal machen, um zu wissen, worum es hier geht. Aber der Punkt war einfach so, du hast richtig gesehen, die ist aufgestanden und gesagt, oh,
jetzt geht's los.
Genau.
Jetzt geht's los.
So, und da gab's halt einige und es geht halt nicht darum, so hübsch, hässlich oder sonst irgendwas, es ging nur einfach, was du gehört hast.
Ja.
Und was du dann gesehen hast, war halt dann manchmal so, wo du gesagt hast, okay, so hätte ich es mir jetzt nicht vorgestellt, aber man hat halt einen Raum gehabt und wir waren halt Supervisoren von, ich sag mal so, wenn die Schicht voll war, von 60 Menschen saßen wir vorne und sie haben 60 Menschen am Telefonieren. Und dann hast du gesagt, okay, und das ist halt genau der Punkt, was du auch gesagt hast, ne? Du bist halt irgendwie in einer Umgebung, wo halt Menschen sind, die das machen, um halt ein bisschen Kohle zu verdienen, ne? Und dementsprechend, das ist nicht deren Traumjob. Und dann kommt der halt auch in der Bomberjacke und der Cappy an und so weiter, aber redet halt so, als könnte halt Brad Pitt synchronisieren. Genau. Und das ist das, was ich meine, ne? Du hörst es und dann denkst du so...
Danach, bei ihr war so dieses... Boah, ohne Scheiße jetzt hier. Ich gebe mir Oberkrass auf den Sack mit der ganzen Scheiße. Ich muss erstmal eine rauchen, weil die geben mir Ober auf den Sack mit ihren scheiß Ferrero-Schokoriegeln. Aber dann 5 Minuten später wieder so, hi.
Hallo. Ich weiß nicht, sie könnte eine Julia Roberts sein. Weißt du, was ich meine? So, aber sie ist es halt nicht. Aber sie ist eine nette Person oder er ist eine nette Person und du denkst so, okay, mit deiner Stimme, das ist krass. Und ich bin ja auch jemand, das ist nochmal ein Exkurs, aber ich feiere total Synchronsprecher, ja. Also ja, ich brutal. Liebe das. Mir das anzuhören, was Menschen mit ihren Stimmen machen und jetzt abgesehen noch vom Singen, also wirklich auch sprechen.
Ja.
Und das ist halt so ein Punkt.
Aber ihr wisst, es gibt auch das Gegenteil, ne? Ich hatte mal einen Videodreh und da waren auch ein paar Models da und da war ein männliches Model da, das war in London, das wirklich ein Model, so ein cooler Kerl, ja, mit so Dreads bis zum Hintern. So ein Weißbrot, aber mit so, wie gesagt, so ein Surfer-Typ und der hat da mitgemacht. Der sah super aus, wirklich mega cool, ja. Und dann hat er den Mund aufgemacht.
Wie weiß der?
Und ich dachte,
Beckham.
So, ja.
Beckham, ja.
Sorry, ist doch genauso.
Oh mein Gott.
Sie wird aus Jamaika, so, was? Hallo?
Und ich habe nur gedacht,
oh, Pressekonferenz, bitte, abbrechen.
Nur gut aussehen, ja, bitte nicht sprechen. So. Ja.
Genau. Ja, manchmal ist es so, ja.
Das war, also da hat Stimme und Gesicht so gar nicht zusammengepasst, ja.
Sehr ja. Gut.
Gibt's auch umgekehrt, aber.
Ja.
Aber ich habe eine Frage. Guck mal, du hast gesagt, du hast mit 5 angefangen, so ein bisschen dann schon zu singen, ne?
Ja.
Und dann auch musikalisch dich weiterzuentwickeln, zu lernen und so weiter und so fort. Ernsthaft, als Kind, sag ich mal so, ist es ja nicht immer ganz leicht, oder nee, andersrum, sorry, als Erwachsener zu erkennen, ob ein Kind zum Beispiel singen kann. Ist nicht so einfach, finde ich. Ne? Also es gibt ja so Schulchor, Kinderchor, ne? Klar, kann sich das rauskristallisieren, dass da jemand besonders talentiert ist oder auch klar für Musikinstrumente affin ist so, ne? Aber ich finde schon, das hat viel mit, leider, mit Talent zu tun. Weißt du, was ich meine? Also,
ich weiß, was du meinst, aber ich gebe dir nicht recht.
Okay, warte. Ja, du darfst mir gerne gleich widersprechen, ich bin gespannt. Aber so ein Kinderchor in der Schule, so, die geben sich Mühe, ne? Die singen alles schön und lernen einen Text auswendig, alles wunderschön. Und dann kann man natürlich als Mensch, der sich ein bisschen auskennt, sag ich mal so, schon ein bisschen schauen, okay, guck mal, da ist Talent da oder da nicht oder so, ne? Aber ich glaube immer noch daran, dass wie soll ich es formulieren? Nicht jedes Kind, egal ob Mädchen oder Junge, ist zum Singen geboren. Weißt du, was ich meine? Also, oder das, was später, bei Jungs reicht der Stimmbruch, finde ich zum Beispiel, dass man merkt, okay, jetzt ist vorbei. Weißt du, was ich meine? Also,
ich weiß genau, was du meinst, aber Talent. Viele Menschen haben Talent. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Da spielen einige andere Sachen auch eine Rolle. Es gibt Menschen, die ruhen sich auf ihrem Talent aus oder haben keine Vision für sich.
Ja.
Ja? Ich finde, dass da einige Dinge einfach wichtig sind, die auch mit in diesen Pott zu werfen. Das eine ist, hast du Eltern zum Beispiel, die dich supporten?
Ja.
Ja. Ist das eine. Geben dir deine Eltern Mut mit auf den Weg?
Mhm.
Ja? Ist da jemand, der an dich glaubt und der sagt, ey, wenn du willst, schaffst du das? Ja? Wir hatten das, Sadi und ich hatten das. Ne? Das war da,
okay, ganz kurz. Ich habe es vielleicht falsch ausgedrückt, aber die Stimme, die du heute hast, mhm, oder die du benutzt als Werkzeug, sei es zum Sprechen oder sei es zum Singen, es hätte genauso, glaube ich, es ist eine Vermutung, hätte genauso gut sein können, dass du mit 5 oder mit 6 wusste ja keiner, dass es vielleicht dahin führt. Weißt du, was ich meine, so ein bisschen? Also nicht jeder, der vielleicht, keine Ahnung, im Schulchor gut singt.
Aber was ist die konkrete Frage oder der Gedanke dazu?
Die Frage, der Gedanke ist der, dass man oder dass die Entscheidung ja von dir, weil es eine Leidenschaft ist oder war, auch damals schon, oder auch von den Eltern sagen, okay, wir machen da weiter. Also, dass vielleicht ein Talent da ist zum Instrument spielen. Okay, super. Ne? Weil du sagst, okay, ey, guck mal, die bekommt das hin, super gut. Aber die Stimme hätte doch auch, ich sage es einfach mal, kippen können. Weißt du, was ich meine? Also, es ist doch nicht vorprogrammiert, dass dieses Talent, das da ist, oder das Verständnis für Musik da ist, dann auch in so einer Stimme, sag ich, also, weißt du, was ich meine? So, also, schwer zu erklären. Also, ich kann nicht singen, Punkt. So, das wollte ich damit sagen. So. Und vielleicht habe ich früher als Kind toll gesungen oder sonst was, aber aus mir wäre nie ein Sänger geworden, sag ich ehrlich so, weil ich nicht singen kann.
Ja, aber das ist ja genau das. Das eine ist, dass zum Beispiel du selber an dich glaubst. Also ich glaube, dass Mut viel damit zu tun hat, wie du deine Wege beschreitest. Mhm. Ja? Menschen, die an sich glauben, das beginnt auch schon im Kindesalter, wenn du einfach da ist irgendwas, ne, und du glaubst an dich und wenn du einfach immer an dir arbeitest, was du ja immer machen musst. Ist ja nicht so, dass nur weil ich jetzt ein gutes Musikverständnis habe, macht mich das nicht ja gleich zu einem guten Sänger, sondern das ist ja verdammt viel Zeit, die du investierst in etwas, was du liebst. Und es fühlt sich ja nie an wie Arbeit. Das ist ja eigentlich immer das Schöne bei Kunst, ja, dass man etwas macht, was man liebt und deswegen sehr, sehr viel Zeit drin investiert und sich dann auch hoffentlich immer weiterentwickelt. Also das sind die Dinge, finde ich, die eine große Rolle spielen. Talent ist halt eben nicht alles. Du musst auch Zeit in dich investieren, du musst ein Ziel vor Augen haben und vor allem den Willen dazu haben, etwas zu machen, und vor allem musst du immer und immer und immer wieder an dir arbeiten und dann wirst du deinen Weg machen. Ja, also deswegen sage ich, also Talent ist nicht alles. Es ist immer auch die Zeit, die du halt eben investierst. Und da gibt es etliche Beispiele von Menschen, die vielleicht eben nicht das Glück hatten, wie wir, dass wir die Instrumente zu Hause hatten, ne? Und das Studio schon hatten und. Sondern es ist ja oft so, dass die Eltern überhaupt nichts mit Musik zu tun haben beispielsweise oder malen. Und jemand aber irgendwoher inspiriert wurde und in diesem Menschen irgendwas wächst, was er halt unbedingt umsetzen möchte. Ja?
Okay, dann nehmen wir es malen.
Okay.
Als Beispiel.
Ja.
Vielleicht ist Singen oder so ein bisschen schwierig, aber nehmen wir es malen. Man ist jetzt in der Schule, erste, zweite, dritte, vierte Klasse und fängt an mit Wasserfarben malen und so. Und du merkst, dass es gibt Kinder, die bekommen das nicht so schön hin mit dem Ausmalen oder ne? Klar könnten die auch üben, um das besser auszumalen, aber es gibt Kinder, die einfach von vornherein irgendwie, ich will das, nicht sagen talentierter sind.
Ich weiß, was du meinst und das stimmt, was du sagst, absolut. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, weil, wie gesagt, es hängt auch nicht immer damit zu. Manche Kinder haben einfach ein Talent. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mhm. Es ist aber so. Aber es ist wirklich nicht alles. Also es spielen da mehrere Faktoren eine Rolle, warum es ein Mensch weiter vorantreibt, da wirklich was daraus zu machen.
Ja? Am Ende des Tages aber reden wir da auch über... Ja, aber wir können auch Sport nehmen. Ne? Also du kannst mit viel Training zwei Kids nebeneinander stellen und die werden mit viel Training beide gut. Mhm. Sei es Fußball, Basketball, egal was für ein Sport. Mit viel Training werden die gut. Aber es wird, oder nimmst halt 5 oder 10 Kinder, es werden ein paar davon dabei sein, die einfach, wie soll ich sagen, weiter oder schneller sind oder das besser begreifen oder sonst was. Und beim Musikmachen oder beim Singen zum Beispiel finde ich das auch so ein bisschen dieses, wenn wir jetzt, wir können auch gerne große Stars nehmen, wenn du jetzt Kindervideos siehst von meinetwegen Justin Timberlake oder so, ne, oder selbst Britney Spears, so, ne, es gibt da Kindervideos oder Justin Bieber, super Beispiel finde ich, wo du halt merkst, okay, der hatte, also da war schon was da, das haben andere in dem Alter nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Oder vielleicht wurde es nicht, aber ich glaube halt nicht, dass es nicht gefördert wurde, sondern es, es ist halt nicht da.
Nein, also klar, es gibt wirklich Menschen, die von vornherein ein Talent zu etwas haben. Ich gebe dir ein Beispiel, es stimmt, was du sagst. Es gab mal zwei Schwestern, die ich gecoacht habe. Mhm. Die eine war jünger. Mhm. Die war diejenige, die talentiertere war. Mhm. Und die ältere, die hatten beide bei mir Unterricht. Mhm. Und die Ältere hat härter gearbeitet, aber die musste härter da, mhm, für das gleiche Ziel, mhm, arbeiten. Ja. Schwestern, ich meine, beide sind zusammen groß geworden und die Jüngere war definitiv die hat das ging ihr ganz, ganz leicht von der Hand. Mhm. Die hatte auch weniger Schwierigkeiten mit ihrer Stimme und. Und wenn sie gesungen hat, hatte sie auch das gewisse Etwas. Die andere, mhm, musste da sehr, sehr hart arbeiten für. Ja. Mhm. Es ist schon so, dass es Künstler gibt, die wirklich unheimlich viel Talent haben. Ja. Aber ich finde, es ist immer noch ein Unterschied. Ja. Es gibt Talente, die machen dann auch was daraus. Und dann gibt es auch Menschen, die kein Talent haben, die manchmal sogar mehr erreichen als diejenigen, die unheimlich viel Talent haben. Ja. Mhm.
Also ich finde es wirklich sehr interessant, weil, wie gesagt, du hast ja auch erwähnt, dass du sehr früh angefangen hast damit. Und es hätte ja auch, ich sage es mal so, es hätte ja auch irgendwas kommen können, wo man halt sagt, okay, ey, hier, das wird nicht die beste Sängerin, aber die kann super Instrumente spielen oder die kann das, die lernt das super, die ist dafür voll aufgeschlossen, ne? Aber halt die Stimme, hey, die ist nicht so schön.
Ich muss dir mal jetzt kurz in den Rücken fallen.
Sorry, ja, mach ruhig.
Machen ich habe auch keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Verstehst auch gerade nicht. Nee.
Okay.
Willst du sie fragen, ob sie, woher sie wissen konnte mit 5, wo ihr Weg hingeht?
Nee, aber
das wäre deine Chance gewesen.
Ja, ich glaube, dass durch diese ganze Musikalität in der Familie und das, was da drumherum passiert, ist irgendwie so ein bisschen vorgezeichnet. Bisschen, wie du gesagt hast, so.
Du meinst dieses Thema in die Wiege gelegt?
Ja, es gab viele Möglichkeiten, dass ihr das ausüben könnt, in welcher Form auch immer. Aber ich sag mal so, hätte man gemerkt, dass du jetzt echt nicht so eine gute Sängerin bist, wärst du wahrscheinlich nicht mit deinem Papa auf die als Band mit auf die Hochzeit gefahren.
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist halt.
Es war halt gut.
Es so. War halt definitiv gut.
Genau.
Und es war ja auch so, schau mal, bei uns hat ja jeder irgendwie Musik gemacht, ja. Mhm. Also auch der ältere Bruder von meinem Vater, der spielt auch Keyboards und singt und. Und wir haben das ja wirklich gelebt. Mhm. Hätte ja trotzdem sein können, dass ich sehe es ja an meinem Sohn. Mein Sohn interessiert das jetzt, der hat ein unheimlich gutes Gehör, weil wir immer gesungen haben. Aber bis jetzt bin ich mir sicher, ich glaube, der wird kein Sänger. Es interessiert ihn einfach nicht. Und er wird auch kein Rapper.
Jetzt wäre die Frage, aber vielleicht hat der eine richtig geile Stimme.
Ja, aber die Frage, es ist ja so, er muss sich ja selber auch geil finden.
Ja,
und das ist das, was ich gemeint habe. Wenn du, deswegen meinte ich das mit der Frage, ne?
Ja, ja.
So. Er kriegt ja auch total viel mit und er ist wirklich auch, wirklich, der hat ein sehr, sehr gutes Rhythmusgefühl. Das kriegt er ja auch mit von mir, weil ich, ne, viel mit ihm gesungen habe und. Heißt nicht, dass er da was draus macht, weil er es ja überhaupt nicht will. Vielleicht produziert er mal Musik oder so, aber ich denke, der wird auf keinen Fall singen. Ja? Es interessiert ihn auch nicht. Und das ist das,
vielleicht,
was ich meine.
Ich weiß, ne? Nicht, genau.
Du musst dich ja selber auch für irgendwas begeistern.
Ich habe mich
ein
bisschen in der Frage verrannt, vielleicht. Sorry.
Macht er nichts.
Ich habe die Frage noch nicht gehört.
Nein, sorry. Guck mal, Tobi, wir beide wären noch nie Tänzer geworden.
Naja.
Jawohl, als wir beide zusammen im Djangos waren. Da,
nee, ich hatte nur die Frage nicht verstanden. Ich hatte nur die Frage dahinter
nicht. Das war schon mein Problem. Das ist die große Weihnachtssendung, ich habe keine Ahnung.
Nee, aber wir waren ja stehen geblieben. Also du hast ja dann dein erstes Album in New York, hast du gesagt, aufgenommen?
Nee, ich habe die Plattenfirma in New York kennengelernt, die witzigerweise aus in München ihren Sitz hatten. Und hatte dann die Chance bekommen, mein erstes Album aufzunehmen. Und ich habe dann halt sehr, sehr viele Songs geschrieben, durfte mit ein paar Songschreibern, die auch nicht aus Deutschland sind, zusammenarbeiten. Ich bin dafür nach Paris, habe da mit einem finnischen Produzenten zusammengearbeitet, der in Paris eben gelebt hat. Und habe viele, viele Songs geschrieben, um die richtigen Tracks eben zusammenzubekommen für dieses Album. Und habe dann wirklich mein erstes Album rausgebracht. Ich glaube, da war ich 22 oder so. Oder 23. Habe dann da zwei Alben gemacht und hatte dann danach einen Plattenvertrag. Der Peter Maffay hatte auch mal ein Record-Label. Da hatte ich dann bei ihm durfte ich dann aufnehmen. Der hat uns dann die Studios auch zur Verfügung gestellt und da durften wir das nächste Album machen. Und so ging das immer weiter. Ne? Es gab, man hat sich dann einfach weiterentwickelt. Ne? Und aber wichtig war für mich, wie gesagt, immer das Umsetzen der Ideen, das Songwriting, Texte schreiben und einfach das ausdrücken zu dürfen, was ich so in mir trage, was mich beschäftigt halt. Ne?
Aber hast du davon fragen, was war der Künstlername? Oder?
Tülay.
War so schon immer? Okay.
Es war immer Tülay und genau. Und dann habe ich halt ein paar Alben aufgenommen und ich habe ja auch mit vielen anderen Menschen zusammenarbeiten dürfen. Das war ja total schön und daraus haben sich ja sehr viele Dinge entwickelt. Ich habe Chöre gesungen und habe Songs geschrieben für andere, mit anderen. Ich hatte ja auch so ein mit meinem Gitarristen Greg, der ja auch so mein MD war und mit dem wir sehr viel zusammen auch geschrieben haben und auch produziert. Da hat sich total viel entwickelt. Dann habe ich zwischenzeitlich mal ein Album auf Türkisch aufgenommen. Ich glaube, da war ich ein bisschen meiner Zeit voraus. Das war dann wirklich so ein Pop-Soul-Album. Da war die Welt, glaube ich, noch nicht für bereit. Das war noch zu abstrus oder so, ja. Das ist dann aber, da ist mal eine Single rausgekommen auf Türkisch, weil es ist ja auch immer so das Ding, ja, ich schreibe meine Texte gerne in drei Sprachen, je nachdem, wie ich mich fühle oder welches Gefühl ich zu dem habe, was ich gerade ausdrücken möchte, ja. Ja, und dann hat sich da aber nichts mehr ergeben. Aber dann gab es viele andere Gelegenheiten. Und auch durch diese Tätigkeit, dass ich viel Chöre gesungen habe, kamen ja auch diese Sachen mit eben, wo ich für Moses gesungen habe. Oder beim Sven auf dem ersten Album, was singen durfte. Und dann kam die Geschichte mit Michael Jackson, wo eben 50, 60 Chorleute zusammengestellt worden sind, weil wir haben ja wirklich tatsächlich alles live gesungen und auch wirklich alles live im Fernsehen, auch wenn es im Fernsehen war, es war ja damals bei Wetten, dass. Es war ja, ich glaube, das erste Mal, dass er in einer deutschen Fernsehshow war. Da wurde natürlich alles live gesungen. Eine riesige Erfahrung für mich. Ne? Und daraus entstanden andere Jobs. Ich habe für Jule Neigel gesungen dann kamen die Sachen mit Ralf Siegel und so weiter. Also das ist, da kommt so eins zum anderen und das war eine coole Phase, auf jeden Fall. Ja. Für J-Love habe ich auch mal gesungen. Da haben wir dann zwei Auftritte vor Erykah Badu gehabt auch. Als Vorgruppe, es war auch ganz cool.
Gesungen ist sowas, du sagst immer Chor, das ist Background, ne, eigentlich?
Background, also,
ja.
Chor,
ja.
Background, ja.
Dein sagst du dann so.
genau.
Und, okay, Chor heißt dann, Oder Background heißt, du hast bei J-Love beim Live-Auftritt warst du dabei und hast halt quasi...
Der hatte ja
mehrere Songs, ne?
Der hat ja mehrere Konzerte gegeben. Genau. Und dann waren wir, ich weiß gar nicht mehr, 2 oder 3 Background-Singer.
Yes.
Und hey.
Ich überlasse euch das mal jetzt.
Das war dann die J-Love-Zeit. Also es gab immer unterschiedliche Künstler, wo ich dann auch Chöre gesungen habe. Und parallel habe ich halt meine Musik gemacht und geguckt, dass ich da irgendwie nach vorne komme. Und und da ich so ein Visionär bin, habe ich dann auch immer irgendwelche Ideen gehabt, die auch außerhalb von der Musik waren. Das Business hat mich dann irgendwann gelangweilt und auch, ich fand das Business total ätzend irgendwann, ja. Und habe gesagt, ich will eigentlich immer Musik machen, weil ich es will und nicht, weil ich es muss. Mhm. Weil ich mir immer ein Versprechen gegeben habe, dass ich nicht, weil ich es muss, in irgendeiner Coverband enden
möchte. Okay, müssen heißt für dich dann müssen, weil zum Beispiel...
Finanziell, weil ich nicht von leben kann.
Genau.
Oder weil ich nicht den Erfolg habe oder so.
Ja.
Und ich halt auch immer geschaut, weiß nicht, ich hatte dann auch immer Ideen, die ich umsetzen möchte, auch die überhaupt nichts mit Musik beispielsweise zu tun hatten. Mhm. Ja, ich hatte irgendwelche Visionen, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne einfach machen. So kam ja auch meine erste Agentur, die ich gemacht habe. Ja. Und über das Texten hinaus kam es zum Konzepteschreiben. Und dann fanden Leute meine Ideen gut und ich habe irgendwelche Shows produzieren dürfen, ich habe Konzepte schreiben dürfen und ist nur entstanden, weil ich auch andere Interessen hatte. Mhm. Ja. Und Musik war für mich immer oder ist auch immer noch, ich arbeite an 9 Tracks im Moment. Ich muss es halt dann machen, wenn ich es fühle. Mhm. Ja, und wenn es gab auch Jahre, wo ich es halt einfach nicht gefühlt habe, wo ich gesagt habe, dann mache ich lieber keine Musik. Ja. Und sei es, dass ich einfach ein paar Jahre aussetze oder für andere viel schreibe. Also ich durfte ja auch viele Songs schreiben, ne, mit anderen, für andere. Und habe mit Montel Jordan auch gearbeitet, auch Greg. Und dann haben wir im Studio gesessen, haben zusammen Songs geschrieben und so. Das war echt cool. Und
wohnt der in Deutschland?
Nee.
Echt nicht? Kein Spaß. Nein, es gibt ein Gerücht. Ist kein Spaß. Es gibt ein Gerücht, dass Montel Jordan, es gibt ja so ein paar amerikanische Künstler, die dann hier irgendwie...
Nee, Montel ist ja auch, ich glaube, der ist mittlerweile auch mehr Pastor als, ist wirklich so.
Ja, ja.
Es
hieß, dass er irgendwie in Deutschland ist, keine Ahnung.
Ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat auch ein Buch geschrieben, zwischendurch mal, ich weiß es nicht. Aber,
This is how we do it.
This is how we do it.
Ja, also, aber, wenn ich auf den Boden der Tatsachen so komme, ich weiß nicht, was du da für Gerüchte hörst. Aber,
es ist so, ja. Sorry.
Ja, aber du hast ja auf jeden Fall gesagt, dass, und das finde ich immer auch sehr wichtig, und da hatten wir auch schon einige Gäste hier, denen das immer sehr wichtig war, auch zum Beispiel der Feis, dass es nämlich um die Kunst geht und nicht ums Business.
Ja.
Ne? Also gut, jetzt habe ich Feis gesagt, der war ja in der Business-Maschinerie drinne.
Vorher.
Dementsprechend vorher,
genau.
Bevor er dann gesagt hat, nee, er will das eben nicht mehr als Business machen. Aber
und so wie er jetzt sagt, er macht jetzt das, worauf er Bock hat.
Genau, und da geht es halt nicht um den finanziellen Erfolg, sondern um den für sich selber durch die Kunst, ne, dementsprechend. Aber das finde ich halt auch immer wichtig, weil dadurch bleibst du ja auch ehrlich. Dadurch.
Ja, und ich glaube, dass wenn du das Gefühl hast, du musst halt Kunst machen, du musst Songs schreiben, so wie im Moment zum Beispiel, ist das wieder total... total da und es ist so da, dass ich es machen muss, dann ist es, ne, es muss wieder, wie ich es vorhin gesagt habe, aus meinem System raus, aus dem Kopf, aus dem Herz raus und dass ich es einfach den Song geschrieben habe und es jetzt produziere und da geht es auch nicht um, ist es erfolgreich oder nicht erfolgreich, das interessiert mich überhaupt nicht, es hat mich früher auch nie interessiert, ob ich jetzt eine Platte oder 5000 Platten oder 5 Millionen Platten verkaufe. Das ist ja nicht der Grund, warum ich das mache. Erstmal muss es aus mir raus und ich muss meine Kunst machen. Und das Business hat sich ja auch, muss man ja auch sagen, von damals bis heute total geändert. Also ja. Es gibt ganz andere Möglichkeiten. Manche sagen, es ist ein Vorteil, manche sagen, es ist ein Nachteil. Ich sage einfach, man muss halt weiter wachsen und sich halt anpassen an die Gegebenheiten. Es hat Vorteile, es hat Nachteile. Aber für mich war es immer wichtig, A, mit Menschen zu arbeiten, die ich mag. Das durfte ich. Aber das Business, wie gesagt, das hat mir nicht gefallen. Also das fand ich total ätzend, wenn ich ehrlich bin, ja. Und auch die Menschen, wie sie sich verändern, teilweise, wenn du siehst, was sie für Erfolg machen, dann ist es so etwas, da stehe ich einfach nicht drauf.
Das heißt, ich schmeiß jetzt mal so eine These in den Raum und frag dich, ob du die unterstützt oder nicht. Aber ist die Kunst dann erst Kunst, wenn man sie macht, weil man sie machen muss? Und nicht für etwas anderes oder für jemand anderes oder für Geld. Weißt du, was ich meine?
Naja, es ist, immer die Frage, wie nachhaltig das ist, ne? Für dich selber einfach. Als du, ist ja so, wenn du alle, die nur für Geld, ja, etwas machen, bleiben ja irgendwann auf der Strecke, weil irgendwas muss dich ja bewegen, meiner Meinung nach, ja. Als Künstler bewegt dich irgendwas, ne? Und ist immer so ein schwieriges Thema, finde ich, weil jeder wirklich von woanders herkommt, ja.
Also ich verstehe, dass ein Künstler auch Geld machen muss, um seine Kunst machen zu können.
Unbedingt.
Weil ohne geht's ja gar nicht, ja. Aber was ich meine ist, dieser künstlerische Aspekt, ist das nicht wichtig für Kunst, wenn es aus dem Menschen oder aus dem Künstler, wie du sagst immer so schön, so rausfließt oder wenn es raus muss, dass es dann erst wirklich dann auch zur Kunst wird, weil von dem Individuum, weil dieser Mensch das erschafft, was aus ihm herauskommt, dadurch erst zur Kunst wird, weil es praktisch durch den Menschen kommt, oder ist es auch Kunst, wenn man was macht, um damit finanziellen Erfolg zu haben und das jetzt abzurunden, oder ist das dann ein Handwerk zum Beispiel? Weißt du, was ich meine?
Ich gebe dir ein Beispiel. Ich glaube, Whitney Houston hat, glaube ich, gar keine Songs komponiert.
Mhm.
Sie war aber eine der größten Sängerinnen, die es gegeben hat.
Mhm.
Und nur weil sie keine Songs schreibt, ist sie trotzdem ein großartiger Künstler, weil die Art, wie sie singt und wie sie Songs lebt, einfach aus ihr eine unfassbare Künstlerin machen. Sie ist eine der größten Stimmen, die es jemals gegeben hat. Und so gibt es viele, viele andere Sänger zum Beispiel, mhm, okay, die ja selber nicht schreiben. Also von da aus, ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren.
Ja, wobei ich das auch, ja, ich verstehe komplett, was du meinst, mhm, aber die Sache ist, die ist es dann, aber das ist ja dann würde ich das eher wieder unter einem, vielleicht einen gewissen Prozess verbuchen, um zu sagen, das ist ein künstlerischer Prozess, wo sie vielleicht nicht diesen kreativen Schreibpart macht, aber halt dann in der Umsetzung. Aber es gibt ja auch, oder soll es geben, dass das, was man macht, nur fürs Geld oder nur für den finanziellen Erfolg ist, ne? Und wenn, da stecke ich nicht zu tief drin, aber wenn ich sage, wenn Whitney Houston singt, und ich glaube, das geht auch nicht anders, dann steht sie aber hinter dem, oder stand sie hinter dem, was sie gesungen hat. Also das trotzdem irgendwie ein Prozess ist. Und wenn man sagt, okay, es gibt jemand, der schreibt und der andere kann das umsetzen. Ja, schwierig, jetzt verrenne ich mich wahrscheinlich wie das die vorhin, aber dass das wichtige Aspekt ist, dass man immer noch hinter dem steht, was man macht. Also, dass es eben nicht nur finanzielle Ding ist, beziehungsweise wirtschaftliche Ding oder Verkaufsding oder produzieren Ding ist, sondern dass das, was rauskommt, nachhaltiger ist, wenn, auch wenn sie es nicht alleine macht, aber wenn das Ganze zusammen ein Prozess ist, der jetzt habe ich mich verrannt. Nein, aber dass das ein dass es trotzdem ein Teil von ihr ist, ne? Also auch das, wenn sie es nicht selber schreibt, aber dass sie das da komplett dahinter steht oder das, was da erschaffen wird, eine Aussage hat, beziehungsweise Gefühle hat oder Emotionen dahinter stehen, als wenn praktisch, du weißt bestimmt,
worauf ich raus will, ist so ein schwieriges Beispiel, aber
Produzieren ist, um einen gewissen Erfolg zu erreichen. Du weißt, was ich meine,
okay, ja? Okay, die Frage ist ja, worauf du abzielst. Also es gibt ja gemachte Produkte, auch in der Musik jetzt beispielsweise.
Zack, da hat's es gesagt.
Das ist ein Produkt, ja? So. Wenn du liebst, was du tust, wie eine Whitney Houston, die einfach es liebt zu singen und die einfach auch strahlt mit ihrer Persönlichkeit, auch in ihrem Gesang. Gibt es ja auch viele andere, ja. Das gibt es ja auch im Rap oder, ne, ich meine, ihr seht ja, ich bin ein riesen Tupac-Fan, ja, Eminem-Fan. Ich feiere die Art und Weise total, wie sie sich ausdrücken konnten, ja. Oder der eine ja immer noch. Das ist einfach ein Unterschied, ob du ein Künstler bist oder ein Produkt. Im Falle von Feist zum Beispiel oder auch diese Boybands, die man halt irgendwie zusammenschmeißt, sieht man ja, dass von denen heute eigentlich nichts mehr übrig ist. Es ist, ne, eine Zeit lang geht das halt und es ist auch okay, wenn du dadurch die Möglichkeit bekommst, irgendwie bekannt zu werden und du liebst es zu tun und das ist ja die Grundvoraussetzung, dann ist es doch in Ordnung. Das ist ja,
wenn man nicht praktisch als Werkzeug benutzt wird für diese Industrie.
Aber ich glaube auch die, jetzt nehmen wir Boybands als Beispiel, also nehmen wir jetzt ruhig amerikanische Boybands, Backstreet Boys, NSYNC. Also ich glaube, die haben das, was sie da gesungen haben. Wobei man ja auch behauptet, später wurde auch vielleicht einiges selbst geschrieben, oder wird behauptet, keine Ahnung. Aber auch das, was nicht geschrieben wurde, sondern auch das, was für die geschrieben wurde, haben die so gesungen, als wäre es von ihnen. Ne? Also das haben die schon geschafft zu transportieren.
Aber auch das ist ja egal. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Also wenn jetzt deine Frage war, was ist die Frage dabei, ne?
Nee, bei
ob
mir
das
ist
eine mehr Tatum wert ist weiß, als das andere?
Ich hab's beide verkackt.
Ich möchte mich leider wiederholen. Nein, das ist wieder das, damit sie besser versteht, was ich meine.
Ja.
Das ist dieses Sido-Zitat, wo er gesagt hat, es gibt Künstler, beziehungsweise Rapper oder Musiker, ich mach das jetzt einfach mal breiter, aber ich nehme Sido jetzt als Basis, ja? Die haben gesagt, die machen das, weil die es machen müssen, weil sie die Kunst machen wollen, weil sie Musik machen wollen. Und es gibt andere, die sich über das Geschäft Gedanken machen, bevor sie den ersten Song rausgebracht haben. Und das ist das, was ich meine. Also ein Teil der Industrie zu sein, ein Werkzeug zu sein, um irgendwie Geld zu machen, im Gegensatz zu diesen Künstlern. Und jetzt gehe ich wieder provokant darauf ein, zu sagen, brotlose Kunst, was du so nicht magst. Was ich auch nicht mag, aber zu sagen so, das sind die oder was, ich nehme jetzt auch nochmal den Feist, der gesagt hat, der hat dieses eine Beispiel, wo er gesagt hat, er wusste nicht, in welcher Stadt er aufwacht, weil er in so einer Maschine gefangen war und auf der anderen Seite sagt, okay, ich bin froh, wenn mein Kühlschrank voll ist, aber dafür mache ich jetzt das, was ich liebe. Das ist das, dieses Kontrastding zu sagen, wir machen jetzt eine, oder hier, wir sind wieder bei DSDS oder sowas, wo man sagt, wir machen eine Gelddruckmaschine mit Kunst oder die Nachhaltigkeit, das ist eigentlich das, was ich meine, dass ich immer noch fühle, dass es nachhaltiger oder ehrlicher ist, auch was auch immer das bedeuten möchte für mich, ich weiß genau, was ich damit meine, ich kann es nur schlecht ausdrücken, dass die Kunst und jetzt in Bezug auf Musik einfach besser ist oder nachhaltiger ist, wenn sie ehrlich von den Menschen kommt, als wenn sie von jemandem kreiert wird. Und jetzt nehme ich nochmal mit News mit rein. Ich nehme das einfach als Prozess, wobei sie vielleicht auch hier und da vielleicht ausgenutzt wurde durch ihre Passion, nee, aber...
Ich glaube, Whitney Houston ist das falsche Beispiel.
Ja, dann lassen wir sie weg.
Also wir lassen sie, glaube ich, lieber weg, weil Whitney Houston ist, wie auch einige andere Sängerinnen und Sänger auf dieser Welt, ein überragendes Talent. Ich glaube, was du meinst, zielt eher darauf ab, dass ein Produzent beispielsweise oder eine Musikmaschinerie, die eine Idee hat für ein Musikprodukt. Mhm. Ja, so würde ich das jetzt mal darstellen. Es gibt Musikprodukte, das ist das, was wir, glaube ich, am Anfang des Gesprächs auch hatten, mit, für mich verliert der Künstler immer, ob er live performen kann. Das ist ganz einfach. Ja, wenn du auf der Bühne nicht abliefern kannst...
Da muss man ja dahinter stehen.
So, ne? Da musst du... Nee, du musst dich...
oder verkaufen.
Du musst dich... Du verkaufst dich ja auf der Bühne mit dem, was du bist. Mhm, okay. Ja, und... das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass es heute richtige Musikprodukte gibt. Das sind wirkliche Produkte für mich. Ja? Das sind für mich keine Künstler. Ja? Und da unterscheide ich jetzt einfach. Mir ist es egal, ob der Song, den ich singe, jemand anders geschrieben hat, weil ich, der schreibt vielleicht einen Song, den ich total feiere und total fühle. Also kann ich ihn auch gesanglich ausdrücken.
Das
meine ich,
aber das löst ja bei dir was aus. Das meine ich halt. Ne? Ja. Und es gibt die anderen, und korrigiere mich, aber ich würde das jetzt einfach mal fortführen, was du gesagt hast. Und dann gibt es die, wo es dann egal ist, wer es singt. Oder wo das dann performt, wo es vielleicht auch verkauft wird, vielleicht auch gut verkauft wird, aber wo mir dann halt die Echtheit oder wo mir dann das Gefühl fehlt. Ich bin immer so jemand, der, ich sag auch immer, mir gefallen manche Lieder, aber meistens bleiben bei mir die Lieder, wo man halt merkt, okay, da steckt halt ein bisschen mehr dahinter. So, das ist eigentlich, um es runterzubrechen.
Also
einfach
du stehst nicht auf Boybands, möchte ich sagen.
Total. Ich hab, das ist wieder bei der München-Story. Nein, ich feiere auch die Backstreet Boys und alles drum und dran. Also, nee, das ist. Ich feiere eher nicht, wenn noch einer meint, er könnte auf den Zug aufspringen oder sowas, ne? Es geht eher darum, bei mir zu sagen, ich mache jetzt was funktioniert, um damit irgendwie meinen Profit zu machen. Aber, und jetzt gehe ich wieder ganz zurück und jetzt gehe ich auch von der Musik wieder weg, sondern, oder ich mache etwas, um mich auszudrücken. Und wie gesagt, auch wenn ich was singe, was jemand anders geschrieben hat oder wie auch immer. Das möchte jetzt nochmal dahingestellt sein, aber nochmal zu sagen, wenn etwas, ein Teil des Ganzen aus mir reißt und wenn es auch nur die Performance auf der Bühne ist, wo ich sage, das lebe ich und das feiere ich, weil ich dahinter stehe, dass mir das mehr bedeutet, als zu sagen, wir machen jetzt ein Produkt und was weiß ich, keine Ahnung, jetzt, ich will jetzt niemanden so sagen, Mr. President oder sowas, das ist doch eigentlich egal, wer es gesungen hätte oder so. Weißt du, was ich meine? Das können ja auch gute Sänger sein, aber dann frage ich mich, jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter, ob die damit glücklich waren mit dem künstlerischen Ausleben, mit dem, was sie gemacht haben da in diesem Produkt. Ich weiß nicht, wie viel Captain Jacks es gab. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach nur dieses ja? Ah ja, okay, ich glaube, wir verrechnen.
Nein, ich denke, wenn der Künstler selber, der Sänger oder wie auch immer, damit happy ist, fein. Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, ich möchte mir nicht anmaßen, wer jetzt ein Künstler ist, wer nicht, das würde ich niemals machen. Ich glaube, es gibt nur einen gewissen Unterschied in, bist du ein Künstler, bist du ein Produkt, darüber sprechen wir ja gerade. Mr. President, vielleicht hat ihr es total Spaß gemacht. Die Mädels von Tic-Tac-Toe, vielleicht hat es denen total Spaß gemacht. Aber Fakt ist, danach ist überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Ja? Und egal welche Umstände dazu geführt haben, dass keiner von denen mehr Musik macht und wir von all diesen Produkten nichts mehr hören. Es hat halt, wie gesagt, es bleibt halt nicht länger hängen. Und ich glaube, dass die Lieder, die wir hören, die uns berühren, langfristig Songs, die wir auch nach 50 Jahren, 40, 30 Jahren immer noch geile Songs sind, einfach den Unterschied machen. Mhm. Und für mich persönlich ist es so, dass ich gerne was singen würde, was mir selber auch nach 30 Jahren noch was bedeutet. Und es ist ja die Bedeutung, ja, die für einen so ist. Und auch wenn wir Lieder hören, die uns sofort irgendwo reinversetzen, was wir verbinden mit Gefühlen. Das sind ja nicht nur unsere Songs. Wenn ich Songs von meinen Lieblingsbands höre oder Sängern höre oder Rappern, wo ich einfach sage, das versetzt mich sofort in so einen Moment. Ich meine, diese Magie hat ja wirklich nur Kunst. Also Kunst hat ja wirklich die Magie, uns irgendwo rein zu versetzen. Dann feiere ich das total. Aber ich finde es halt schade, es gibt viele Produkte einfach. Es gibt, wo du sagst, so, okay, das gibt mir einfach nichts. Aber das Krasse daran ist ja eigentlich, es gibt aber wiederum andere Leute, die feiern das total ab. Also bleibt wieder so eine Sache des Geschmacks. Und es gibt auch Leute, die es überhaupt nicht interessiert, ob es ein gemachtes Produkt ist oder ob es ein Künstler ist. Das ist leider Fakt, ja. Und deswegen kann ich da nur wirklich für mich sprechen. Für mich ist es so, ich mache dann Musik, wenn ich es fühle, mit gerne auch mit Menschen, die mit mir das fühlen. Das heißt auch, dass ich mit anderen Songwritern arbeite und. Und das ist für mich persönlich wichtig, ja.
Vielleicht bin ich einfach nur romantisch, dass ich möchte, dass es so, so ist, wie ich es höre. Ja. Naja, wie gesagt, mir geht es einfach um diese Emotionalität, die dahinter steckt. Und wenn das jemand schafft, das so rüberzubringen, dass ich das fühle, ob er das jetzt fühlt letztendlich oder nicht, ist dann auch egal. Also so viel muss ich zugeben, dass es so ist. Wenn ich sage, okay, so das ist jetzt ein Produkt und es hat mich überzeugt, dann hat er gewonnen. Ja, dann will ich das auch, ich will es ja auch nicht kritisieren. Es war jetzt einfach nur dieses zu sagen, was wir auch immer haben, wenn das, ne, war ja auch beim Steve immer so, wenn ich merke, er schreibt einen Text, dann weiß ich, was er sagt, weil ich das mitgemacht habe oder weil ich das fühle oder. Und das ist, wollte ich jetzt einfach nur übertragen und fragen, wie es bei dir ist. Aber wie gesagt, es ist, für mich ist es auch nicht gleichbedeutend zu sagen, der muss alles machen oder das muss alles von ihm kommen oder ihr kommen. Und darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nur darum, dass es bei mir, es muss irgendwie was berühren, wo man sagt, hey, das ist es. Und wenn es ein Produkt ist, dann habt ihr mich erwischt. Aber ansonsten glaube ich eher, dass ich von der Bandbreite, wenn ich sage, das sind die Sachen, die ich cool finde, glaube ich eher, dass es die Sachen sind, die irgendwie ein bisschen mehr Tiefgang oder Hand und Fuß haben, als wenn was kreiert ist. Aber
also es gibt natürlich so andere Sachen, die so, wenn du aus so einer Ära kommst, sag ich mal, wo alles noch handgemacht war, ja. Mhm. Wir hatten das Thema ja vorhin mit, ich habe früher verdammt viel Geld verdient, ich konnte meinen Lebensunterhalt, sage ich mal so, damit verdienen und ich musste halt eben nicht, keine Ahnung, einen anderen Job machen, um mir meine Kunst zu ermöglichen. Es gab, wie gesagt, auch die Zeiten, da habe ich keine Kohle verdient oder keine Studiojobs gehabt oder so, dann habe ich im Callcenter gearbeitet, Gott sei Dank nur eine kurze Zeit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es zumindest ehrlicher war, weil du halt was können musstest. Was mich über die Zeit einfach ein bisschen gestört hat. Du musst ja immer weniger können eigentlich, ne? Also wenn ich mir das heute...
Ja, vielleicht ist es auch das,
ne? Ja. Ne? Ich glaube...
Wo man sagt, ja genau, vielleicht ist es auch ein Teil des... Ich kann es nicht wirklich auf den Punkt bringen gerade. Aber vielleicht ist es genau das. Wo man sagt, man kann das jetzt alles eher machen, wenn das, ganz ehrlich, das ist vielleicht ideell, aber wenn man sagt, wenn es denjenigen glücklich macht, der das macht, dann ist auch cool. Ich will das auch gar nicht werten, es geht mir nur darum, dass wir jetzt, und jetzt machen wir vielleicht mal eine Rolle rückwärts, aber wenn wir wieder bei der Kunst sind und gerade die Künstler auch, die bei dir vertreten sind und so, das sind ja Menschen, die das machen, um sich selbst zu verwirklichen, ja. Und wenn derjenige sich selbst damit verwirklicht und wenn es halt nicht nur um die Kohle geht, dann okay. Ich habe mich schon wirklich viel zu weit da rein verrannt, aber es war mir immer nochmal wichtig, ich habe es auch schon öfter gesagt, aber es ist halt so, diese echte, nicht, also echte oder grundlegende oder emotionale Kunst, denke ich mir zumindest, dass die bei mir besser ankommt als andere Sachen. Aber vielleicht ist das, wie du schon sagst, auch schon noch eine andere Generation oder mit den Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind. Ja, ist das vielleicht so ein anderes Bild, das man davon hat, ne?
Das ist das eine und das andere ist, glaube ich, auch die, welche Musik höre ich für welchen Anlass? Ich gebe jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich in einen Club gehe und total gerne tanze, dann ist es mir völlig egal, ob das ein Produkt ist oder nicht. Ich will einfach, dass ich...
Da hast du vollkommen recht.
Mein Hintern dazu bewege und ne, dass ich einen richtig coolen Abend habe im Club, dann ist mir das total egal. Es kommt, also wie gesagt, es gibt...
Ja, das ist auch geil. Hast du vollkommen recht. Wie gesagt, ich war jetzt vielleicht ein bisschen so in dieser also, emotionalen Schiene oder in dieser...
Ja, wie gesagt, vielleicht auch, weil wir halt über Eye Candy etc. viel Handgemachtes, weil wir deswegen gesprochen haben. Aber wie gesagt, was ich meine mit Business, die Dinge, die mich zum Beispiel einfach gestört haben, ja, ist, dass es dieses extrem Abgewichste bei manchen Leuten, was mich einfach stört, ich kann damit nicht, ja. Deswegen bin ich zum Beispiel einer der Leute, die sagt, ich finde es eigentlich cool, dass man heute seine eigenen Vertriebswege sich aussuchen kann, dass man selber an sich, wenn man an sich glaubt, etwas bewegen kann, ohne dass ich von einer Institution abhängig bin. Weil früher war es ja so, ich meine, es gab die gleichen 5 Plattenfirmen, wenn die dich abgelehnt haben, war es das. Ja. Zumindest im Plattenbusiness. Du kannst dann immer noch live auftreten, weiter an dich glauben jahrelang, vielleicht auch in andere Länder gehen und so weiter und so fort. Oder halt eben dann wieder neue Songs schreiben, dich wieder anbieten und, ne? Ich finde, die Vorteile heute sind, es kann dir völlig egal sein, ob jemand an dich glaubt oder nicht. Hauptsache, du glaubst an dich und du kannst wirklich dich vorantreiben und was daraus machen, ne? Und das finde ich einfach auch, dass du heute Videos machen kannst für kleines Geld. Das Business hat sich ja total geändert. Also früher, wenn du einen Plattenvertrag hattest, da hat ein Video halt einfach mal also richtig Geld gekostet, ne? Und hat auch nicht jeder Künstler. Es hat ja auch nicht jeder Künstler, der einen Plattenvertrag hat, sofort ein Video bekommen und, ja. Deswegen finde ich.
Manche wurden noch abgelehnt.
Zum Beispiel, ja.
Heutzutage nicht. Eigener YouTube-Kanal. Hoch damit. Tschüss.
Ja, deswegen sage ich ja. Also die Rahmen der Möglichkeiten sind wirklich total breit gefächert. Und von da aus sehe ich persönlich das eigentlich als einen klaren Vorteil, dass ich viel mehr Möglichkeit habe, Dinge auch zu veröffentlichen und andere Menschen können das hören. Ja. Weil ich nicht eine Plattenfirma brauche, die es veröffentlicht, weil das in eine CD gepresst werden muss und so weiter. Ja, also das sind für mich die Vorteile. Es gibt natürlich auch Nachteile, aber es ist...
Ja, ich benenne das auch immer gern so, es ist immer so eine Mischung zwischen, wie sagt man, es gibt so ein Sprichwort, aber egal, fällt mir gerade nicht ein, aber so dieses, Fluch und Segen zugleich, ne, so ein bisschen.
Genau.
Weil heutzutage, und das ist ja auch, also auch wenn jetzt viele Leute, keine Ahnung, auf Spotify meinetwegen schimpfen, weil es halt noch, sehe ich auch so, für die Künstlerinnen und Künstler noch nicht, das auch finanziell wiedergibt, was man vielleicht, also als großer Künstler oder Künstlerin.
Eigentlich ist es eine Katastrophe, aber es ist für die, also davon leben zu können, ist durch du verdienst da keine Kohle mehr.
Ja, richtig. Aber du hast als jemand, der halt Musik macht zum Beispiel, also, oder seine Kunst macht und veröffentlichen will, der hat auf jeden Fall die Chance, dort stattzufinden und genau. auch vor Leuten gehört zu werden.
Genau, und ne? das gab es halt früher eben
genau.
nicht. Ne?
Genau. So, also das war damals halt nur große Labels, die es ermöglicht haben.
Kennst du ja auch, ne?
Ja, also, klar, natürlich so. Und ja. Also heutzutage, wie ich gerade gesagt habe, selbst wenn du nicht auf Spotify stattfinden kannst, dann machst halt deinen YouTube-Kanal und machst coole Mucke und drehst vielleicht auch ein günstiges Video, und wenn die Musik geil ist oder du Leute erreichst damit, dann wirst du dort stattfinden. Und du hast die Möglichkeit, dass Leute dich hören, was du vorher halt nicht hattest.
Was du, genau, und das ist eine super Möglichkeit, muss genau. ich sagen. Also das, das hat, also wie gesagt, es gibt Leute, die darauf schimpfen. Mhm. Ich schimpfe darauf, dass man also Musik verkaufen ist nichts, ja. ja. Das ist sehr, 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 sehr schwierig. Und wie gesagt, deswegen, wenn Leute zum Beispiel auf Tour gehen, ja, da ein Ticket heute, wenn du zu einem Konzert gehst, ist ja richtig teuer.
Ja.
Also früher kann ich mich nicht erinnern, dass ich 100 € für ein Ticket ausgegeben habe. Ich bin die Batschka, habe keine Ahnung, 30 € ausgegeben oder D-Mark. ja. Und hab ein super Konzert gehabt, hab Lenny Kravitz gesehen, der Butch Cup und so weiter und so fort. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da 100 € ausgegeben habe. Ja? Heute jedes einfache Konzert kostet ja schon, ne, im kleinsten Club irgendwie schon 30-40 €, und dann Festhalle, weiß ich gar nicht, zahlst du 150-200 € manchmal für Tickets. Das finde ich schon ganz schön krass. Ist aber auch normal, weil dadurch, dass du als Künstler am meisten dann irgendwie auf Touren verdienst, ja. ne, ja. Oder durch Live-Auftritte, ist es natürlich, hat sich das alles so ein bisschen gedreht, natürlich, ja. Aber ja, also ist auf jeden Fall ein anderes Business, ja.
Ja, definitiv. Ich wollte auch gar nicht so extrem über können wir gerade zu dem Punkt kommen, eigentlich über Spotify abledern, im Sinne von, dass Künstler, die dort sind, nicht so viel partizipieren oder nicht so viel Geld verdienen. Aber trotz alledem, wir haben ja viel über Musik und über Künstlerinnen und Künstler gesprochen. Wir haben auf Spotify eine Playlist, die man, also die hier in Sigis Bar in Form einer Jukebox existiert, die man abspielen kann. Und die Besucherinnen und Besucher unserer Bar haben die Möglichkeit, dort Songs auf dieser Playlist und Jukebox zu platzieren.
Cool.
Ja. Also natürlich ist leider die Voraussetzung in dem Fall, dass sie auf Spotify zu finden sind. Oder sonst wird es schwierig. Du hast noch einen Moment Zeit zu überlegen. Ich würde anfangen. Und zwar würde ich inspiriert von Thülays Hoodie mit Tupac.
ja. Welchen?
Tupac.
Welchen Song?
Also ich würde mir heute, passt ein bisschen in den Monat und passt auch in die Jahreszeit, ist mir sehr wichtig, würde ich Dear Mama gerne draufsetzen.
Großartig. Gute Wahl.
Ja. Sorry. Muss ich machen.
Gut, ich bin gerade.
ja, Tobi versteht. Muss ich mal. Guter Song. Muss auch, um kurz eine kleine Anekdote daran anzuschließen, sagen, dass wir damals tatsächlich im Englischunterricht mal eine Aufgabe hatten, dass wir uns also englischsprachige Songs aussuchen können, sollen.
Und die übersetzen?
Auch übersetzen, plus aber auch den Text, also den Inhalt analysieren. Und dann wurde auch dieser Song, also den sich jeder ausgesucht hat, dann im Unterricht gehört, und man musste auch den Text aufschreiben, ne, weil damals war es noch nicht so dieses, ich gehe mal kurz bei Google rein, Songtext, und druck den aus. Wir haben den, also ich habe den damals noch wirklich per Hand aufgeschrieben und kannte auch nicht alle Worte und so. Und der wurde dann besprochen. Und das, also ich fand es geil und auch nochmal da ein Appell an alle Lehrerinnen und Lehrer.
Dass sie sowas machen.
Der Neuzeit
machen,
macht sowas gut, öfters.
Ja.
Macht sowas öfters. Auch im Deutschunterricht. Das ist jetzt meine Ansage hier. Nee, ernsthaft. Wir brauchen kein Goethe in allen Ehren. Auch in Englisch. Shakespeare in allen Ehren. Aber sorry, wenn ich was darüber wissen will, dann google ich das. Aber den Rest muss ich nicht lernen. Ich kann auch mit einem Text von in Deutsch von Helene Fischer oder in Englisch von Tupac Versmaß. Nein, das war nur so. Ja, wir können auch gerne in Deutsch Sido nehmen, meinetwegen. Ich kann da Versmaß lernen, ich kann da Reimstruktur lernen, ich kann da, was gibt's noch hier? Betonung, sonst was lernen. Ich brauche dafür nicht irgendwie irgendein uraltes Gedicht, was ein Kind heutzutage mit 7, 8 Jahren nicht wiedergeben kann oder will. Oder nicht versteht. Das ist so, komm, hau ab damit. Shakespeare. Ich habe meine Englischerin damals gesagt, so, wir mussten Shakespeare lesen. Ich habe gemeint, ich finde Shakespeare scheiße. So, deswegen habe ich eine 5 bekommen.
Oh.
Yes. So. Okay. Weil sie Shakespeare geliebt hat. So, aber am Ende des Tages bin ich trotzdem gut in Englisch und ich habe den Tupac-Text niedergeschrieben und übersetzt. Und es war top, also komplett übersetzt. Und das habe ich nicht geschafft mit Shakespeare. Weil es keinen interessiert.
Ja, sorry. Es ist halt so ein Classic, ja, den du irgendwie lernen musst in der Schule. Aber ich finde es immer cool, ich sehe das ja an meinem Sohn, wenn die Lehrer mal so ein bisschen sich andere Sachen ausdenken, zeitgemäße Dinge.
Genau.
Ja. Die machen das auch im Übrigen, ne? So nehmen irgendwelche Songs und übersetzen die dann. Und ich glaube, dass das den Kids viel mehr Spaß macht, wenn das liegt ihnen einfach näher.
Ja, ja. Auch im Musikunterricht. Bringt den Kids auf Klavier Wonderwall bei von Oasis, meinetwegen so. Oder auf Gitarre. Besser als irgendwie, keine Ahnung, irgendein klassisches Musikstück. Es ist wichtig, das zu verstehen. Oder wie Musik entstanden ist mal früher. Aber ey, wenn ich es wissen will, kann ich es googeln.
So, ja, mit googeln.
Ja.
Man kann es halt nicht nachfühlen, ne? Das so.
Nee, aber man kann es hören oder aber so dieses Kids wollen.
Ja, ich bin so weit bei dir. Also ich finde, es ist so ein bisschen. Ich finde es auch wichtig, dass man ein bisschen lernt, was früher war und wie das früher auch geschrieben wurde und alles. Aber ich bin auch so ein bisschen bei dir. Ich sehe das auch jetzt bei meinen 2 Grundschulkindern, dass die Gedichte auswendig lernen müssen. Das ist nicht mehr deren Sprache.
Genau.
Absolut.
Und
ja.
Das, ich finde es trotzdem cool, weil ich mag das auch persönlich. Ich habe Deutschleistungskurs gehabt und mein Lieblingsbuch war Faust. Aber das ist halt so, heutzutage, wenn die Kinder dann diese Reime haben und das ist nicht mehr so die Art und Weise, wie die reden, ist es ein bisschen schwierig für die, das überhaupt umzusetzen.
Genau.
Ich weiß von mir damals, ich hatte, ich glaube, Herr Wöhm hieß er, im Musikunterricht habe ich meine Sugar Hill Gang CD mitbringen
Super.
Müssen. Nee,
ja.
Nee, ich finde auch, dass es manche Sachen ein bisschen zeitgemäßer sein können. Aber ich bin der Meinung, man sollte das andere nicht ganz außen vor lassen.
Nein, nicht
vielleicht
komplett
ein bisschen
weglassen.
Später so
genau.
Der
nicht
weiterführende
weglassen,
Schule.
Aber nicht den Hauptaugenmerk drauflegen. So.
Ja, es ist manches ist ein bisschen so ja, nicht mehr zeitgemäß.
Tupac Dear Mama war mein Song. Deiner?
Ja, boah, ich.
Hast du noch keinen? Tülay, du
alle.
Wie alle?
Alle
Songs auf der Welt.
Alle Songs von
meinst du alle von Tupac?
Alle. Ich mag einfach den Groove und.
Wir reden über Tupac gerade.
Ja?
Ich dachte gerade so, alle Songs der Welt.
Nein, alle Songs. Nee. Tupac feier ich schon.
Ja.
Immer, ja.
Hast du einen, so, wo du sagst, komm. Soll ich den Ball zuspielen? Es gibt einen von Tupac, der ist sehr gut. Der,
aber du hast ja schon gesagt, Dear Mama, den finde ich ja super.
Ja.
Aber jetzt sind wir ja, ich würde gern was auf deine Playlist packen, was vielleicht nicht jeder draufpackt.
Ich bin gespannt, wenn du einen hast, ich hätte noch einen von Tupac. Und zwar, wie war der nochmal da? Woodchild heißt der, glaube ich. Kann das sein? Doch.
Es gibt Leather Tumor and Bronchite.
Nee. Es gibt. Macht immer weiter, ich such den kurz schnell. Dann sag ich euch gleich, wie der heißt.
Ich geb dir einen ganz geilen Track gleich. Pass
ja,
auf.
Ich bin auch gespannt.
Ich muss ja tatsächlich gestehen, ich feiere Tupac ja auch, aber ich habe schon lange nichts mehr gehört, muss ich gestehen.
Von ihm?
Mhm. Aber das wird sich morgen wieder ändern, weil jetzt nach dem Gespräch heute werde ich mal wieder auspacken.
Das ist nicht Tupac, aber ich muss es kurz anspielen.
Ich habe einen ganz alten Klassiker für dich.
Ja.
Komischerweise höre ich das seit ein paar Monaten, habe ich das entdeckt.
Sorry.
Easy E.
Oh, oh, oh.
Switches.
Okay. Sorry. Das ist schwindiger. Ich habe nichts gemacht.
Das ist doch bald so.
Ich mache so ein bisschen ein paar Oldschool-Sachen rein.
Ja, das ist geil.
Okay, dann nehme ich den. Stimmt, du hast recht, Tobi. Aber ich glaube, es wurde gesampelt, aber egal. Der Künstler heißt, oder die Künstler heißen The Five Stair Steps.
Oh, keine
Ahnung. Wie? Halt. The Five Stair Steps. Hier, das ist der Song. Der ist super schön. Wir müssen jetzt ausmachen, aber sonst kriegen wir Ärger von...
Aber das ist doch Boys in the Hood.
Ja,
das... Wo man mit seinem Vater im Auto sitzt.
Das ist das Original bei Boys in the Hood, genau. Mhm. Wo der Vater sagt, oh, hörst du diesen Song? Und der Kleine ist da so, was ist das für ein Scheiß? Genau. Aber das hatte Tupac gesampelt. Ich such's raus, unterhaltet euch weiter. Aber den Song packe ich auch noch drauf.
Also mein Song ist Easy E Switches.
Als Easy.
Jetzt gehen wir also richtig deep.
Früher, als ich dann immer meine Easy-E-CDs ausgepackt habe, so, da hat der Steve mit auch umgerollt.
Früher, ja.
Ja. NWA und so weiter. Das war. Ja. Aber vielleicht, such du mal die Musik raus, aber ich würde gerne nochmal so den kleinen Bogen schlagen, weil das jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, nochmal auf heute, weil du hast ja gesagt, du hast auch noch eine Agentur.
Ja.
Und da würde ich gerne nochmal wissen, um vielleicht nochmal in die Gegenwart zu kommen, was du mit der Agentur machst oder wofür die Agentur ist.
Die du also ich bin ja Creative Director da, mhm. Und ich habe das Glück, ein paar Kunden zu haben, wo ich das Branding mache. Das ist so das, was ich hauptsächlich mache. Und wo ich Leute oder auch Institutionen unterstützen kann, wenn die sich aufbauen und irgendwas Neues auf den Markt bringen, und die begleite ich dann oft. Mhm. Und das sind dann manchmal Künstler, das sind Sportler, das sind manchmal Fashionfirmen und Branding ist so das, was ich hauptsächlich mache, weil ich halt auch Grafik mache. Und war auch so etwas, was mich jahrelang total interessiert hat. Ja. Und was dann über die Konzeption, ich habe ja Konzepte gemacht und habe dann Konzepte geschrieben für Unternehmen, die irgendwas, wie gesagt, machen irgendwas Neues auf. Und da mittlerweile kann ich dann mit Leuten von hier arbeiten, mit Künstlern arbeiten, mit Leuten mittlerweile auch in Amerika arbeiten, was mir halt total Spaß macht. Und mit dieser Agentur mache ich halt sehr, sehr viel Branding, ne, und Marketing, und das ist etwas, was mich auch sehr interessiert und mir total Spaß macht einfach.
Das heißt auch deine Erfahrung mit reinzubringen, so was, also was Neues zu erschaffen und praktisch einen ganzen Auftritt beziehungsweise eine Darstellung eines Unternehmens oder eines Künstlers überhaupt, also die ganzen Außendarstellungen praktisch zu kreieren. So, ja.
Ja, ich finde, da gehört ja immer so ein bisschen die Philosophie, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, dass ich immer gucke, was machst du und vor allem, warum machst du das? Und das ist ja auch bei Künstlern so, aber das ist, es sollte auch eigentlich bei einem Unternehmen so sein. Ne? Also warum machst du das? Warum glaubst du, dass dein Produkt oder was du da eben vorhast, gehört, gesehen, gefühlt werden sollte? Und da kann man halt unheimlich viel drumherum bauen. Und ich arbeite bezogen auf Sinnessäulen. Also ich sage es, was wir wahrnehmen, kann man im Marketing immer umsetzen mit jeder Sinnessäule. Ne? Das heißt jetzt irgendwie visuell, die Haptik, wie fühlt sich etwas an, wie schmeckt etwas, wie riecht etwas. Und das sind so, da kann man schöne Konzepte im 360-Grad-Stil drumherum bauen einfach. Ne? Und das so... ja, und das ist einfach cool. Ich habe jetzt ein paar Künstler, mit denen ich beispielsweise arbeite, was total Spaß macht, da irgendwie so rauszukitzeln, wie man etwas, das heißt, ne, ans Maximum irgendwie bringen kann und sich eben da Tools zu überlegen und Dinge zu entwickeln, vielleicht wo der Künstler oder die Firma nicht selbst drauf gekommen ist, weil man da auch natürlich schauen kann, dass man von außen etwas betrachtet und neu herantreten kann an etwas. Ne? Und ja, das macht mir total Spaß, da visuell etwas zu entwickeln, textlich etwas zu entwickeln und vielleicht ein neues Konzept irgendwie rauszuholen. Ne?
Von Grund auf neu zu erschaffen.
Ja, nicht nur von Grund auf, es gibt auch Firmen, die bringen dann ein, die gibt es schon lange und die bringen dann ein neues Produkt heraus und mögen vielleicht den Stil, den ich habe. Und ich mache ja viel so Lifestyle-Branding, so das ist das, was ich finde, was mir eher liegt, als jetzt irgendwie für eine Versicherung irgendwas zu machen oder so. Aber alles, was mit auch da wieder, ne? Essen und Musik. Dann wieder.
Die zwei
und so
Säulen
zu tun hat. Und da kann man sich halt unheimlich viel überlegen. Und ich bin auch ein Stratege. Das heißt, ich möchte dann einfach Strategien entwickeln. Ich glaube, wenn man eine Vision hat, dann selbst für Dinge, die man macht, dann musst du ja auch strategisch denken und da kann man alles einfach irgendwie reinpacken, ne, ins Branding. Und es ist mir eine große Freude da, ne, so ein paar Institutionen begleiten zu können.
Können wir den Zuhörerinnen und Zuhörern noch was ans Herz legen oder mit auf den Weg geben, wo sie dich finden, dir folgen können, dich stalken können, beobachten können?
Nein, das hatte ich nur einmal. Aber,
okay, nein, aber...
ja, also ich habe ja mehr oder weniger drei Plattformen, auf denen man mir folgen kann. Das ist tatsächlich unter Tülay Sunlove mit UE und das Konzept und iCandy Frankfurt natürlich, ja.
Sehr gut. So, das ist immer wichtig. Packen wir in die Shownotes rein, ne? Ja, Tobi, natürlich. Das ist dein Job.
Ja.
Du bist hier der Shownote-Man.
Und natürlich immer der Aufruf für, wer das gehört hat, die Künstler sollten ein Teil der Familie werden von iCandy Frankfurt.
Deswegen an dich wenden, ne?
So. Ja, dann können sie sich an mich wenden und mal auf die Homepage gehen und da schauen, was geht.
Wie der Sigi gesagt hat, ne? Der kann, was hat er gesagt? Sein Talent ist interessiert gucken.
Wessen Talent?
Sigis. Hat er in der Frage gesagt. Ich kann interessiert gucken. Der kann sich auch bewerben bei dir.
Oh. Ja, sehr schön.
Das kann er echt gut. Hey, bevor Tobi zu seinen obligatorischen letzten Worten kommt.
Jetzt sind sie schon obligatorisch.
Musste ja. Ne?
Du weißt schon, was heißt, ja.
Also ich würde an der Stelle sagen, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Es war uns ein Fest. Ja. Ein Fest auch. Zu den Festtagen. Kann man auch sagen. Ich für meinen Teil danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern an der Stelle. wünsche ein frohes Weihnachtsfest, kann man ja sagen. Ne?
Und frohes neues Jahr, könnt ihr auch schon sagen.
Auch das, genau, frohes neues Jahr auch, weil wir machen Pause ein bisschen.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch, guten Rutsch hier. Ballert nicht zu viel. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Das wäre so mein Ding. Wir entlassen euch mit dem anderen Song, den ich gefunden habe. Ich spiele ihn kurz an. Achtung, ich muss es tun, wenn es jetzt hier klappt. Und zwar ist auch, das war das Sample von Tupac. Unser Internet.
Ich sehe es gerade.
Ja, unser Internet ist schlecht cool. Hier in Siegisbar. Das ist der Song. Fängt sie komisch an, oder? Ja, ist er.
Gute Wahl.
Ja. Wir dürfen nicht weiterhören, weil sonst kriegen wir Ärger. Aber da kommt das Sample vor von dem Song, den wir davor gehört haben. So, wie gesagt. Frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Die vorletzten Worte oder die letzten, Tobi? Wollen wir es so machen? Sag du, komm, du darfst entscheiden.
Ich habe tatsächlich noch was zu sagen. Ja?
Hast du noch? Okay,
dann kann ich für zuerst sagen. Dann kann sie.
Dann machen wir doch so, komm, die vorletzten Worte heute gönnen Tobi und die letzten ausnahmsweise dann der Tülay.
Ja, meine obligatorischen, google das mal nachher, ja. Freund, bevor du mir noch sowas in die Wolfe wirfst, weil das finde ich mich nicht gewertschätzt.
Sorry, Entschuldigung.
Nein, ich habe ja immer meine Gedanken, die ich mir zu der Folge mache. Es sind immer so viele Geschichten und viele Aspekte der Gespräche, aber heute geht es ja um Kunst im Allgemeinen und was ich mir, was bei mir hängen geblieben ist, ist einfach so ein Punkt, der heutzutage zu kurz kommt, nämlich was ich vorhin gesagt habe mit was einen nicht weiterbringt oder was Tülay gesagt hat mit brotlose Kunst, was so ein abschätziger Begriff ist, das kommt heute nicht mehr genug zur Geltung, finde ich. Und ich finde, dass man das viel mehr unterstützen muss, dass Menschen in erster Linie ein Ventil finden müssen für ihre Gefühle und für das, was sie beschäftigt. Und dann ist es egal, was es ist, ob das jetzt ein Song schreiben ist oder ein Bild malen ist oder Fotos machen oder egal welcher Weg das ist. Man braucht heutzutage Ventile, um, jetzt sage ich es mal ganz hart, um das alles irgendwie verarbeiten zu können, was um einen rum passiert. Und das ist so ein Punkt, was auch mich ganz arg beschäftigt, weil man so viel schluckt und es ist schwierig, das alles irgendwie verarbeiten zu können, wenn man nicht irgendwie an gewissen Punkten, und das, da sind wir an der Stelle, wo man sagt, okay, was bringt mir das Ganze? Ich glaube, jeder Mensch braucht irgendwie ein Ventil oder einen Ausgleich, um zu sagen, okay, oder sei es jetzt mal, ich gehe auch nochmal weiter, um zu sagen, oder sei es Sport oder wie auch immer, aber zu sagen, ich muss das, was mich beschäftigt, in irgendeiner Weise nach außen bringen. Und die Tülay hat es auch öfter gesagt, es ist einfach wichtig, dass das, was einen beschäftigt, dass das raus muss. Und ob das jetzt Kunst ist oder auf eine andere Art und Weise, aber wir haben ja erfahren auch, dass Kunst sehr, sehr breit gefächert ist, es so wichtig ist, ein Ventil zu finden, dass man nicht einfach nicht platzt, ich sag wie es ist, dass man einfach die Möglichkeit nutzt, ob es jetzt mit Talent ist oder ob es einfach etwas ist, was einen erleichtert, weil man was nach außen trägt. Man muss das weiter verfolgen und man sollte jeden unterstützen, der in irgendeiner Form einen Weg gefunden hat, für sich glücklich zu sein mit etwas, das einem in Anführungszeichen nichts bringt. Und das möchte ich auch direkt wieder wegwischen, weil es bringt einem nämlich was, nämlich Zufriedenheit, Ausgleich und Emotionen und Verarbeitung von Emotionen in den verschiedensten Art und Weisen. Und das ist wirklich etwas, was heutzutage viel zu kurz kommt, nämlich diese Dinge, die einem nichts bringen, oberflächlich gesehen. Weil man muss das Augenmerk viel mehr darauf legen, auf Dinge, die einem in zweiter Linie was bringen, nämlich persönlich. Nämlich diese Zufriedenheit zu erlangen, etwas geschaffen zu haben oder sich irgendwie ausgedrückt zu haben. Das ist ein Punkt, der wirklich wichtig ist. Und da möchte ich nochmal weitergehen, weil das war auch was die Tülay gesagt hat, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, auch wirklich für mich selber jetzt nochmal in Worte fassen möchte, ist dieses, auch die Kinder zu unterstützen, sich auszuleben, weil sie häufig heutzutage so sehr und so früh eingeschränkt werden in ihrer Ausdrucksweise und eben nicht unterstützt werden und nicht den Mut zugesprochen bekommen, den sie eigentlich verdient haben, um, egal was später daraus wird, was du gesagt hast, ne, wer weiß nicht, was daraus wird, das ist völlig egal, aber die heute in einer Phase schon beschränkt werden, wo es noch gar nicht, oder es sollte eh sowieso keiner beschränkt werden, aber wo Kinder beschränkt werden, weil man denkt, ja, das geht nicht, heute musst du was Anständiges lernen oder du musst das und das machen. Nein, ihr müsst euch verwirklichen auf eine Art und Weise, die euch glücklich macht. Und da darf es in erster Linie nicht um das Finanzielle gehen oder sonst irgendwas. Es geht einfach darum, dass der Mensch glücklich ist. Klar spielt das Finanzielle eine Rolle und das kann man dann immer noch gucken, aber es ist wirklich wichtig, dass man erstens als erwachsener Mensch sieht, dass man ein Ventil findet, um mit allem klarzukommen, und in zweiter Linie, dass unsere Kinder und unsere Jugend einfach die Möglichkeit haben, sich so weit auszuleben und eben nicht den Deckel immer oben drauf zu bekommen, um zu sagen, okay, das geht so nicht, das macht man so nicht, und der Dampf und der Druck immer weiter wächst, bis sie alle explodieren. Und das ist was ganz Wichtiges, was ich mir selber sehr vor die Nase halten muss. Man muss die Kinder unterstützen, sich auszuleben. Und das, dann wische ich das noch weiter rüber und sage das wirklich nochmal explizit für die Kinder. Die Kinder müssen sich ausleben dürfen. Und das hast du heute vorhin nochmal wirklich ganz toll gesagt. Die Kinder müssen Mut zugesprochen bekommen. Die müssen an sich glauben und es muss Menschen geben. Und wir sind die Menschen, die an sie glauben müssen. Und das ist so wichtig. Und das muss ich mir selber sagen, weil ich immer selber schon in gewisse Rahmen und Strukturen reingepresst werde und mich immer wieder selber erwische, dass mir das nicht gefällt. Und deshalb muss man sagen, gebt euren Kindern die Freiheit, sich auszuleben in egal welcher Form. Und das ist das, was ich heute mir noch mitnehme. Und jetzt darf die Tülay.
Um da mal anzuknüpfen, es ist ja immer so eine Frage, wer bist du und warum? Ja? Und zu dem, was du gesagt hast, das beginnt auch oft in der Schule, vielleicht so abschließend nochmal, dass es nicht nur darum geht, dass du selber deinen Weg machst und an dich glaubst. Und natürlich auch deine Eltern müssen dich unterstützen. Aber in der Schule ist es so, wir bekommen immer beigebracht, was wir wissen sollten. Was einem keiner beibringt, ist, dass man im Leben hinfällt und wie man wieder aufstehen kann. Das sind so die Dinge, die ich mir wünschen würde zukünftig, nicht nur von den Eltern, auch in den Schulen, dass man sagt, klar, wir sind eine Leistungsgesellschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich, die Kinder wissen überhaupt nicht, was sie erwartet. Sie wissen gar nicht, man erklärt ihnen auch nicht, was heißt es, glücklich zu sein. Man erklärt ihnen nicht, dass das wichtig ist, dass das dazugehört, sondern es wird alles nur mit Noten benotet. Ja, also, und ich denke, dass da ist noch so viel mehr irgendwie zu entdecken. Und ich finde, man sollte die Kinder zukünftig darauf vorbereiten, dass es normal ist, hinzufallen. Und dass man auch durchaus wieder aufstehen kann, ja. Und das ist halt wichtig, finde ich, ja. Dass du, egal, dass du, wenn du hinfällst, dass du immer wieder es schaffst, irgendwie nach oben zu kommen, wenn du an dich glaubst. Und deswegen ist es wichtig, du musst wissen, wer du bist, warum du etwas machst und vielleicht ein bisschen mehr so einen Wert reingeben, dass man mehr machen kann als 9-to-5 irgendwo arbeiten. Da ist noch so, so, so viel mehr. Ja. Und diese Wertigkeit würde ich mir wünschen, dass da auch die Schulen, die in die Erziehung unserer Kinder immer, immer und immer wieder eingreifen und auch die Gesellschaft da so ein bisschen mehr macht. Ja. Das, vielleicht haben wir da auch ein bisschen mehr Künstler, die, wenn sie es mal nicht schaffen, nicht sofort aufgeben beispielsweise, sondern dass es wert ist, für irgendwas zu kämpfen. im Leben und dass es nicht schlimm ist, wenn das nicht beim ersten Anlauf klappt. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig, weil das ist etwas, was unser Vater sehr gut gemacht hat. Der hat gesagt, egal was du machst, arbeite daran, gib nicht auf und du wirst es schon schaffen, egal was es ist. Und das ist die beste Mutzusprechung, die man einem Menschen irgendwie mitgeben kann.
Cowboy, 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 Charlotte. Cowboy, 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 Charlotte.
Nikolaus, oh Nikolaus, wann zahlst du deinen Deckel? Du haust doch immer die Kurze weg und auch die Bierche gehen auf Ex. Hey Nikolaus, jetzt zahl mal deinen Deckel. Tschüssi.